Also für Leute meiner Generation ist er so der ewige Spielmacher der deutschen Handballnationalmannschaft, der verlängerte Arm von Heiner Brandt, der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2007. Und schönerweise, seit ein paar Wochen ist er zurück, nach 4 Jahren Pause in der Liquimole HBL. Markus Bauer ist heute am Start bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liga. Ich bin Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich begrüße euch inzwischen zum 84. Mal zu einer regulären Folge Hand aufs Harz. Ja, und Markus Bauer ist, das habe ich in den letzten 2 Stunden, wo ich mit ihm geredet habe, gemerkt, ein unglaublicher Handballdenker. Deswegen ist es auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger geworden, weil der einen einfach so überragend mit reinholt in sein Handballwissen, das wunderbar weitergeben kann. Also passt ja irgendwie auch. Inzwischen ist er ja auch TV-Experte. Wir haben über ganz die Anfänge geredet, zum Beispiel, wie funktionieren Hierarchien? Ah, was war an denen früher, als Markus Bauer selber angefangen hat als Spieler, vielleicht auch problematisch? Auf die Zeit in Lemgo schauen wir natürlich zurück. Seine größte als Spieler mit dem Meistertitel 2003. Und auf einmal war er da wieder Trainer. Wie kam es denn dazu? War doch eigentlich gerade für 3 Jahre in die Schweiz gegangen. Wir schauen natürlich auch nochmal ausführlich auf die EM zurück. Wie hat er die deutsche Nationalmannschaft gesehen? Wie hat er Juri Knorr gesehen? Die große Hoffnung. Auf den hat er natürlich einen super Blick gehabt. War ja bei allen Spielen dabei. Er weiß aber auch, was Juri Knorr zum Beispiel vielleicht noch lernen muss, damit das in ein paar Jahren dann noch weiter, vielleicht wieder bis zum Titel geht. Und Markus Bauer erklärt uns, wie man Nachrichten von Mimi Kraus verstehen muss, wenn der einem mitteilt, dass er gleich irgendwo ankommen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Folge 84 von Hand aufs Herz mit einem unglaublichen Handballdenker und Erklärer, mit Markus Bauer. So, diesmal habe ich die wichtigste Frage vorab geklärt. Nicht Herr Bauer, auch nicht Markus, sondern Schorsch. Schorsch, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Freue mich auch.
Du sitzt gerade in der Göppinger Geschäftsstelle. Erkenne ich das so an deinem Hintergrund ungefähr richtig? Ich meine da ein blau-grünes Göppingen-Trikot zu sehen.
Das siehst du richtig, ja. Ich sitze tatsächlich in der neuen Geschäftsstelle von Frisch auf Göppingen, ja.
Und heute, du warst schon, ich habe zugegeben, heute noch nicht so viel auf meine Uhr gebracht, was sinnvolle Tätigkeiten des Tages angeht, sage ich dir ehrlich, außer dass ich mich natürlich auf den Podcast vorbereitet habe. Du hattest schon Training.
Ja, heute, ich habe heute mit einem hoffentlich balden Neuzugang, Altzugang, Sebastian Heimann trainiert individuell und habe mich da mit dem ein bisschen beschäftigt in der Halle.
Oh, das höre ich natürlich sehr gerne. Also wir sind Freitagvormittag vor dem Wochenende, von dem ihr, nachdem ihr den Podcast hören könnt. Wie geht's ihm denn, dem Basti? Wir warten ja alle sehnsüchtig, dass er wieder spielt nach dem Kreuzband.
Ja, ich auch. Also wir sind gerade so an der Integration ins Mannschaftstraining dran und arbeiten da immer so ein bisschen parallel, individuell mit verschiedensten Abläufen und dann eben auch wollen wir jetzt so langsam starten, dass er ins Mannschaftstraining auch in die in den Körperkontakt wieder kommt.
Ja. Ich weiß noch, nach diesem, es war ja leider schon der zweite Kreuzbandriss seiner Karriere, ich weiß noch, ich habe ihn im Sommer mal kurz gesehen danach und ihn gefragt, wie es ihm geht. Und da war ich ziemlich erleichtert, als ich gemerkt habe, der war im Kopf schon wieder wahnsinnig klar. Wie hast du ihn so die letzten Wochen, jetzt wo es wirklich aufs Comeback zuläuft, wahrgenommen?
Ja, mehr als klar. Also da muss man eher manchmal vielleicht noch die Bremse drücken. nein, er hat sich natürlich top trainiert und war sehr fleißig und athletisch sieht es schon sehr, sehr gut aus. Ja, also man kann Angst kriegen, wenn man ihn sieht.
Hast du ihn, also bei Frisch auf Göppingen nehme ich an, da hast du ja leider noch nie die Chance gehabt, mit ihm zu arbeiten, also jetzt auf dem, in dem Pflichtspiel meine ich. Wie sehr hast du ihn vermisst, als du als ZDF-Experte die Handballnationalmannschaft begleitet hast?
Ja, sehr. Also es hätte unserem Team sicher gut getan. Nochmal ein Rückraum linken mit riesen Durchschlagskraft und auch Abwehrqualität. Im Team zu haben, das wäre schon gut gewesen. Ja. Aber das kommt jetzt eben.
Ja. Und bei euch, wo schießt der euch noch hin in der Rückrunde? Hinrunde war ja ein bisschen schwierig in Göppingen. Jetzt, wenn er dann endlich wieder da ist, reicht das noch für Europa oder ist das zu ambitioniert?
Also rein von der Platzierung in der Bundesliga ist das zu ambitioniert. Aber der Europapokal hat ja verschiedenste Möglichkeiten, um reinzugehen. Und wir spielen ja noch mit in der Runde des EAF Cups oder EC Cups. Und insofern, wir schauen von Spiel zu Spiel und sind in der K.O.-Phase jetzt sicher drin. Mhm. Und wir werden schauen, wer unsere Gegner sind. Es sind immer zwei Spiele, da geht immer irgendwas. Und wenn wir das Final Four erreichen würden, wäre natürlich der absolute Hammer. Und da ist dann sowieso alles möglich.
Ja. Das ist in Flensburg, wenn ich das richtig auf der Uhr habe.
Ne? Macht nichts, fahre ich trotzdem hin, wenn wir dabei sind.
Göppingen hat natürlich eine Wahnsinnsgeschichte in diesem Wettbewerb und seinen namensmäßigen, jetzt heißt er European League gerade, den, als er glaube ich noch ERF Cup hieß, haben sie ihn schon zweimal gewonnen. Also insgesamt 4 Trophäen aus den letzten Jahren stehen da rum. Hast du, ich weiß nicht, warum läuft das schon die ganze Saison so viel besser? Ist das irgendwie das Göppingen-Spezial, dass man in dem Wettbewerb immer abliefert? Du hast ja jetzt auch einen Einblick da rein. Warum geht das besser als Liga zum Beispiel diese Saison?
Ja, also ich kann jetzt mich auch nicht in der Liga beschweren, seit ich da bin. Also das, ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass wenn die Erwartungshaltung in der Liga eine ganz andere ist, wie sie dann in den ersten Spielen eintritt, dann passiert einfach was in den Köpfen. Und insofern ist es dann ein bisschen schwierig, da immer mit völlig frei in die Spiele zu gehen. Und ich glaube, das war so ein Prozess, der da eingekehrt ist. Und dadurch haben die einfach kein Selbstvertrauen gehabt und waren dann richtig froh, wenn sie auf europäischer Ebene spielen konnten. Und da war es ein neuer Wettbewerb, da war es auch wie eine eigene Liga quasi. Du hast in einer Gruppe gespielt und hattest einen guten Auftakt und dadurch war man da immer unter den ersten zwei und hat quasi ein anderes Gefühl im Kopf gehabt. Ja. Und ich denke, dass das mit zusammenhängt und letztendlich habe ich jetzt versucht, da einfach bis irgendwie den Knopf einfach neu zu drücken und es war Stand null und jetzt gucken wir eben auch in der Liga ein bisschen, stehen wir ein bisschen besser da.
Ja, ich durfte ja eins deiner ersten Spiele für Sky begleiten, damals in Mannheim. Rhein-Neckar-Löwen, die sind natürlich unfassbar schwer zu bezwingen in der Saison, aber da hatte ich auch so das Gefühl, das, was du gerade schon angerissen hast, der Kopf ist offensichtlich das Thema. Also die Kaderqualität, wenn man pur drauf guckt, die sieht, auch wenn Leute wie Basti Heilmann verletzt waren, sehr, sehr gut aus. Wie bist du da rangegangen? Was hast du für eine Mannschaft vorgefunden und wie kann man die im Kopf wieder stabilisieren sozusagen?
Ja, das ist richtig. Also das Spiel war wirklich eins, wo man das klar gesehen hat. Also die eine Seite sagt, wir hatten einen überragenden Bierleben und ich sage, wir haben ihn dazu gemacht, dass er überragend ist. Also wir haben nicht so viel falsch gemacht in dem Spiel. Also wir haben uns gute Chancen erarbeitet, aber eben 22 Bälle, nicht klare Chancen nicht reinzumachen, das kann keine Mannschaft gewinnen dann das Spiel und trotzdem nur mit 3 Toren zu verlieren. Ja. Jetzt waren die Löwen waren auch dezimiert, alles klar. Also das wahrscheinlich wäre das Ergebnis mit anderen Leuten und mit besseren Treffen ähnlich ausgegangen. Aber nichtsdestotrotz war das eben so ein Spiel, wo man gemerkt hat, das wird mühselig. Wobei ich dann ganz klar versucht habe, klarzumachen, dass es eine starke Leistung ist, sich so viele gute Möglichkeiten zu erarbeiten und herauszuspielen und habe appelliert und auch im Training dafür gesorgt, dass einfach in gewissen Stresssituationen Würfe aufs Tor kamen und versucht, sie auch Sicherheit zu geben, indem sie die getroffen haben oder dass nach positiven Erlebnissen einfach ein Wechsel stattgefunden hat, sodass man einfach die Sicherheit ein bisschen rüberbekommen hat. Ich hab die Jungs mitgenommen und wollte wissen, was ihnen denn gut tut im Spiel und was sie gerne machen möchten und wo sie wissen, dass es klappt. Und komischerweise waren das die Dinge, die wir auch in den Spielen davor gemacht haben, also die zwei oder drei Spiele davor. Und dann ging es wirklich darum, den Ball jetzt einmal in dieses 3x2-Meter-Ding zu werfen.
Ja, manchmal ist es so einfach, ne? Es könnte so einfach sein. Ich glaube, Tim Kneule war ein großer Ansprechpartner, so ganz aufgrund seiner natürlichen Autorität, sage ich mal, und den ewig langen Zeiten, die er schon in Göppingen ist. sucht man sich dann da so Führungsspieler raus? Oder ich meine, du kannst ja jetzt nicht mit jedem deiner, was hat so ein Kader, 14 Mann, stundenlange Einzelgespräche führen, sondern geht man irgendwie an die ran, wo man das Gefühl hat, die haben die Erfahrung oder die sind in der Spielsteuerung wichtig? Oder wie fängt man so an, diese Gespräche zu suchen, um in die Mannschaft reinzuhören?
Also ich finde schon, dass man mit allen Spielern sprechen sollte. Also habe ich zumindest gemacht.
Okay.
Es muss auch nicht stundenlang sein. Also das, sondern da geht es um wesentliche Sachen und die Kunst muss einfach sein, dass man eben herausfindet, was jetzt das Wichtige ist. Also ich habe versucht einfach zu für mich das Wichtigste nach vorne zu stellen. Und wenn man das jetzt in der Handballersprache sagen kann, dann war mir nicht wichtig, was das halbe oder eine Torunterschied ausmacht, sondern wir haben die Probleme oder angegangen, die 5 Tore Unterschied machen. Und dann die 4, dann die 3, dann die 2. Also so das Wesentliche zu gucken, um einfach dann, wenn du nämlich eine Sicherheit hast für das, was extrem wichtig ist, was eben mehr ausschlaggebend oder größere Ausschlagkraft hat auf das Spiel, wenn du das dann bewerkstelligen kannst, dann hast du schon eine andere Basis in dem, was du tust und kannst dann Schritt für Schritt nach unten gehen. Und wo wir jetzt gerade sind, weiß ich nicht, ob wir schon bei der 1 sind, das glaube ich nicht. Aber und so versucht man dann eben das zu anzugehen und vielleicht zu regeln oder beziehungsweise festzulegen, wie wir das wollen.
Ist das finde ich sehr, sehr plastisch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist das denn, was 5 Tore Unterschied macht, um mal bei dem Beispiel sozusagen zu bleiben, ist das dann sowas, was ich mir vorstelle, banal verständlicheres, wie wir haben 5 technische Fehler zu viel im Spiel, oder ist das was spieltaktischeres oder konkreteres, oder was waren so die allerersten Sachen, die du angegangen bist?
Ja, die allerersten Sachen waren das Selbstvertrauen und so zu stärken und die Jungs auch mitzunehmen, also zu überzeugen von dem, was sie tun und nicht von dem überzeugen, was ich tue. Also das ist und wenn die Jungs mir eben sagen, so und so, finden sie, dass es für sie gut ist, also gewisse Dinge im Spiel oder in den Abläufen, dann ist es dann und ich unterstütze das, dass wir das so machen und ich konnte ja nichts anderes sagen, also sowohl gegen Hamburg im ersten Spiel als auch in dem Euroleague-Spiel gegen die Schaffhausener haben wir gute Sachen gemacht und es war immer das Problem, den Ball ins Tor zu werfen, also in irgendeiner Phase, und insofern habe ich das natürlich unterstützt, habe dafür im Training gesorgt, dass sie einfach mehr Wurfsituationen kriegen, beziehungsweise auch dann erst aufhören dürfen, wenn sie eine gewisse Quote haben, und habe dann natürlich das Abwehrspiel ein bisschen noch modifiziert und versucht, das anders zu lösen und auch da in verschiedenen Situationen klare Aufgaben zu geben, die man dann natürlich immer beim Gegner anpassen kann, aber so, dass ein Grundgerüst steht. Und ich glaube, das sieht man jetzt schon, dass wir im 6 gegen 6 in der Defensive bisher wesentlich stabiler geworden sind, was aber auch an der Effektivität im Angriff liegt. Also wenn du eben die in der Vorwärtsbewegung klare Chancen auslässt, dann spielst du eben 3 Sekunden später in Unterzahl und dann wird es schwer.
Ja. Das war im Prinzip genau, wie es in dem Spiel war, was ich damals begleitet habe. Ne? 6 gegen 6, alles gut, aber wenn die Bälle wegfliegen, dann wurde es schwierig. Wie muss ich mir den Winter dann vorstellen? Also ich meine konkret die WM. Als du fürs ZDF quasi nonstop im Einsatz warst, aber es ist ja immer geteilt mit der ARD, also es gibt dann auch mal ein paar Tage frei, aber Polen-Göppingen ist natürlich eine gewisse Strecke. Wie hast du dich da aufgeteilt auf deine 2 Jobs sozusagen, die du hattest, Trainer und TV-Experte?
Zum einen, muss ich sagen, haben wir da sehr gute Kommunikation untereinander gehabt. Zum einen mit dem ZDF, die mir erlaubt haben, auch nach Spielen, wenn Tage dazwischen war, waren, dass ich wieder nach Hause gehe oder ins Training gehe. Und zum anderen aber auch im Trainerteam mit Frisch auf Göppingen haben wir das gut gesteuert. Also ich habe in der Tat kein einziges Handballtraining in dieser Zeit verpasst. Und habe es geschafft, dann eben die Athletikeinheiten an den Spieltagen zu platzieren. Hatte dann allerdings im Viertelfinale das Problem, da hatten wir ein Freundschaftsspiel ausgemacht, als wir gegen die Franzosen gespielt haben. Und das habe ich in der Tat verpasst. Ja. Wurde aber von Christian Schöne super übernommen und wir haben da die meisten Tore geschossen in der ganzen Vorbereitung. Also insofern muss ich mir das immer anhören.
Könnte das ein Trick sein, wenn es mal wieder vor der Kiste nicht läuft, dass du den dann nochmal für ein Spiel auf die Bank setzt?
Ich bleib zu Hause, mach du das.
Na, da wird er wahrscheinlich nicht mit d'accord gehen. Aber ich habe mir sagen lassen, er versteht auch ein bisschen was von Handball. Also man kann ihm das getrost überlassen, mal für ein Testspiel, oder?
Ja, auch mehr als nur ein Testspiel. Also er hat ja auch auf sehr hohem, ganz hohem Niveau gespielt und vieles gewonnen. Gut, er ist Linkshänder, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, aber ansonsten passt das alles.
Moment, es klingt fast so, als wäre das eine kleine Beeinträchtigung, Linkshänder zu sein.
Nein, ist ein kleiner Spaß am Rande.
Da sprichst du jetzt natürlich mit dem Falschen. Dadurch, dass ich auch Linkshänder bin, auf ein bisschen anderen Niveau.
Handball, oder?
Ja, habe ich lange, aber natürlich nicht so, wie ihr Handball spielen konnte. Das war ein bisschen anders vom Level her, muss ich offen zugeben. ja, und insgesamt, der Start in die Rückrunde war ziemlich gut. Ich habe es in der Konferenz gesehen, deswegen, da sieht man ja immer nicht die vollen 60, aber es war gegen Erlangen, ihr lagt ja eigentlich permanent vorne und habt es am Ende mit 5 oder 6, ich hoffe, ich bin jetzt richtig gewonnen. Ja. Ne? Das war ja schon, also ich sag mal, hätte man nach der Hinrunde ja jetzt nicht automatisch getippt, dass ihr ein Team wie Erlangen mit 6 wegmacht, oder? Also Start müsste dich ja sehr zufriedenstellen ins Jahr 2023.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, es war für uns eine schwierige Aufgabe, weil wir 2 Tage davor noch in Ungarn gespielt haben und einfach diese Reise, das Reiseproblem einfach hatten und nicht so richtig wussten, wie kommen wir da raus? Wir haben versucht, aber in der Vorbereitung genau diesen Rhythmus zweimal zu fahren. Also wir haben Spiele gelegt, dass wir eben auch einen Tag dazwischen nur frei hatten und dann gespielt haben und haben dann eben versucht, das auch vom Training her so zu steuern, als wäre es ein Pflichtspiel und haben dann auch die Reha und verschiedene Sachen getestet und das ist auch da bei der Mannschaft gut angekommen. Vieles hat gefruchtet, für Einzelne nicht und dann haben wir das auch so unterschiedlich gemacht. Und und der Auftritt war Bombe. Also die Halle war super, super voll und war eine geniale Stimmung und die Mannschaft hat das auch von Anfang an wirklich war sehr präsent und hat das überragend gemacht. Also wir waren an dem Tag wirklich die bessere Mannschaft als Erlangen.
Ja. Ihr habt ja, glaube ich, 40 Stück, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gegen das kleine Westbrem sozusagen gemacht, also nicht das Champions League Westbrem. Hat das auch geholfen, sich schon mal gegen einen Gegner, der offensichtlich nicht eure Qualitäten hatte, warm zu schießen für die Bundesliga?
Ich glaube, dass es geholfen hat insofern, dass es ein Pflichtspiel war, dass man einfach gemerkt hat, wow, jetzt geht's los und es war schon ein bisschen, man hat nicht so richtig gewusst. Also klar wussten wir, dass wir besser sind als die Ungarn, aber auch die hatten zu Hause immer so Ergebnisse, mal 5 verloren, mal 4, wussten wir schon, da muss man schon Vollgas geben und das haben wir gemacht von Anfang an. Und insofern, glaube ich, war einfach wichtig, dass man das Gefühl eines Pflichtspiels hatte und jetzt geht's wieder los, die nächsten 6 Monate oder 5.
Ja, freuen wir uns auch sehr drauf. Steht eine sehr schöne Rückrunde an. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen auf die WM, Wie ist so dein Gesamtfazit aus deutscher Sicht? Da war viel Licht, finde ich, aber es war dann doch noch ein Stück zu den Franzosen. Sonst hätte man das ganz große Ding, in Anführungszeichen das große Ding, aber Halbfinale ist ja, glaube ich, immer so ein Schritt, wo man sich gerne sieht und wir gerne nach 2019 alle mal wieder hinwollen würden. Wie fällt dein Fazit so aus, was den DHB angeht?
Ja, das war ein sehr guter Auftritt der Mannschaft. Also es hat unheimlich Spaß gemacht, da mitzugehen. Aber es ist wirklich, die Weltspitze ist einfach noch ist eine andere Liga. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass wenn wir dann eventuell mal alle an Bord haben, dann haben wir zumindest eine größere Breite und können mehr wechseln und haben mehr Möglichkeiten. Mhm. Allerdings, wenn man die Einzelspieler jetzt anguckt, dann ist Frankreich, Schweden, Dänemark natürlich unglaublich stark besetzt und unglaublich gut. Aber sowohl Norwegen als auch die Spanier sind jetzt da nicht so weit weg, dass wenn wir mal einen guten Tag haben, dass wir die schlagen können. Allerdings sind eben in dem Bereich Platz 5 bis 11 auch Mannschaften, die uns schlagen können, wenn sie einen guten Tag haben. Und da kommt vielleicht auch noch oder kam uns zugute, dass die Losfee es ganz gut mit uns gemeint hat.
Ja, ja.
Klar sind die Serben ein guter Gegner, aber das war an sich in der Vorrunde der einzige Gegner. Und danach hatten wir die Niederländer zum richtigen Zeitpunkt, als die ein bisschen platt waren. Und die anderen, ja klar, und die anderen waren halt, denn Norweger waren zu stark an dem Tag oder der Torwart war zu stark, wie man es nennen mag. Und ansonsten war da das dritte Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr, aber Algerien war Vorrunde.
Ah, nee, das war Vorrunde.
Ach, und sag Katar mal, war Vorrunde und dann hatten wir noch das erste Spiel in der Hauptrunde. Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, was war denn das? Sag mal, ich bin auch, meine Güte, aber das war das ja, ach, war das nicht Argentinien? Ja,
Argentinien, genau.
War so ein absoluter Abschluss, genau,
das
aber
war also das 11:1 nach 20 Minuten oder 5 Minuten. Ja, oder? Ja.
Da haben sie schön platt gemacht. Ja, ja.
Genau. Also von dem her war es, ich fand es, man hat gemerkt, dass das Team gut harmoniert, gut zusammenpasst, gute Ansätze hat. Es lag sehr viel an dem Auftreten von Juri Knorr, was passiert und klar, und dann gab es eben dann irgendwann eine Mannschaft, die das ein bisschen gelöst hat.
Mhm. Du kennst ja die Zeiten, wo ihr wirklich, oder ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber ihr wart ja früher kadermäßig, als du gespielt hast, so die goldene Generation, die 2004, 2007 den Titel geholt hat, die massig Finals gespielt hat. War das da eigentlich anders? Weil, so wie ich dich gerade verstanden habe, qualitativ über alle Positionen geguckt, sind wir schon noch ein bisschen weg von denen, die dann Halbfinals und Finals gerade spielen. War das damals eigentlich anders?
Nee, die Mannschaft ist ja jetzt auch wir waren ja wesentlich älter. Also wir haben dann angefangen, Halbfinals und Finals zu spielen, dann 2001. Davor hatten wir auch solche Spiele wie jetzt die A-Mannschaft in Polen, wo man eben ein wichtiges Spiel verloren hat und dann eben nicht im Halbfinale war, sondern eben 5, 6, 7, 8 gespielt hat.
Ja,
das gab es zu Genüge. Und wir hatten dann auch 2-1, 2-2, 2-3. hatten wir ja auch Finals, die wir nicht gewonnen haben.
Ja.
Und das ist einfach so. Also es ist nicht jeder gehört zu der Generation, sage ich mal, wie Dominik Klein, der beim ersten Turnier gleich den Weltmeistertitel holt. In der Regel ist es so, dass man schon ein bisschen Lehrgeld im ein oder anderen Turnier zahlt, um eben einen Schritt nach vorne zu gehen. Man muss nur diesen Weg einfach weitergehen. Also ich denke schon, dass irgendwann der nächste Kick kommt und vielleicht sind wir dann wieder 1, 2, 3, 4 Mal in den Halbfinals. Ja.
Ja, also Richtung 2024 kommt jetzt natürlich relativ schnell, aber so 2027 ist da ja noch so ein Turnier in Deutschland. Mhm. Wäre ja ein ganz günstiger Zeitpunkt, um sich jetzt wieder zu so einem Titelkandidaten zu machen, ne?
Ja, das ist richtig. Nur was ich so ein bisschen als Problem sehe, dass eben die Franzosen und Dänen jedes Jahr einfach immer zwei neue bringen, die dann auf einmal zünden und und wir hoffen jetzt, dass die Jungen, die jetzt gerade so am Anzünden laufen, dass die weiter zünden und wissen noch nicht, was hinterherkommt. Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, da ist Frankreich und Dänemark und Schweden, die haben da andere Möglichkeiten oder auch vielleicht auch andere Schwerpunkte legen die. Die Liga ist anders und dadurch entwickeln sich die Spieler einfach einen Tick früher und es kommt immer wieder, wenn ich den Püttlig angucke, da wird es mir schwindelig, also das ist ja Wahnsinn.
Unglaublich, ne?
Und im Finale kommt dann in der zweiten Halbzeit ein Spieler, der gar nicht gespielt hat, macht 10 Tore.
Ja.
Gut, da wussten wir, dass der es kann, aber die anderen wussten es nicht mehr, glaube ich.
Ja, ja. Der war ja sozusagen Abwehrspezialist in den Spielen davor. Wenn er mal dabei war, hat er hinten entlastet und macht dann 10 Kisten. Mhm. Was können wir denn machen? Ich weiß nicht, müssen wir da zweierlei Leute kidnappen von den Dänen, dass die nicht jetzt jedes Jahr, alle 2 Jahre Weltmeister werden, jedes Mal, wenn ein Turnier ist? Oder wie kommen wir näher an die ran aus deiner Sicht?
Ja, also nein, man muss sich die Mannschaft entwickelt sich weiter und es ist ja nicht so, dass wir gegen die nicht gewinnen können. Also das, das glaube ich jetzt nicht. Also das ist immer eine Frage von dem Zeitpunkt. Wann ist der Zeitpunkt und sind wir dann parat und schaffen eben das? Also das, wir haben auch, wenn man ehrlich ist, unsere Generation war jetzt nicht unbedingt besser als die Franzosen. Die hatten alle bessere Einzelspieler. Und es gab dann einfach mal 2, 3 Turniere, wo wir dann an dem Tag das eine Tor besser waren oder am Ende vorne waren. Also das und das ist dann die Kunst.
Du hast Juri eben schon mal angesprochen, auf den ist natürlich wahnsinnig viel geguckt worden. Der hat unglaublich viele Tore und Vorlagen gegeben, also pur zahlenmäßig war der bei beiden zusammen am Ende bei über 100 Stück, was glaube ich ein neuer WM-Rekord um 30 Punkte mehr oder so ist. Wie ist es aus deiner Sicht, kann der das jetzt über Jahre so tragen? Macht das vielleicht sogar über die Jahre noch fehlerfreier? Das ist ja dann immer so das allerletzte Stück, wo ich zum Beispiel von einem Remili absolut begeistert war. Der hat auch Tore und Vorlagen ohne Ende gegeben, aber ich habe kaum mal gesehen, dass er den Ball weggeschmissen hat, was ja dann endgültig, also was sollst du dagegen noch spielen sozusagen? Ist das so bei, wie siehst du da, was bei Juri auf dem Weg noch liegt jetzt die nächsten Jahre?
Ja, genau das, was du gesagt hast. Also er wird sich weiterentwickeln, er wird Situationen, die er jetzt erlebt hat, dass sie vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wird er anders handeln und anders machen oder wissen, wann er sie zu machen hat. Er hat auch den Lauf mitgenommen. Also nach dem zweiten Spiel war klar, wow, Juri hat einen Lauf und das müssen wir nutzen. Und jeder hat es auch gefordert. Also dann kann man jetzt auch nicht sagen, er hat zu viele Fehler gemacht oder irgend sowas, sondern das Spiel, wie es ausgelegt war, war eben auf Juri Schultern und vielleicht war das auch ein Grund, dass es dann eben das ein oder andere Mal nicht ganz gereicht hat. Ja. Er wird sich weiterentwickeln, nur man muss auch wissen, wenn ein Juri Knorr oder ein Julian Köster jedes Spiel 50 Minuten spielen sollen bei einer WM, dann ist das, wird das schwierig. Weil die Spiele, wo es darum geht, ob man ins Halbfinale kommt oder nicht, die fangen halt ein bisschen später an.
Ja, richtig. Das ist in der Regel das 7. Spiel und da wird sich wahrscheinlich auch nicht so viel dran ändern in den nächsten Jahren bei so Weltmeisterschaften. Ich hab das natürlich noch sehr gut vor Augen in eurer Generation, wie da so das Spiel war. Juri ist ja wahnsinnig viel Schlagwürfe und mit dem Kreis und so. Ich fand das, was Pommes immer wieder gesagt hat, das Zusammenspiel mit den Halben, dass das so der Punkt, so der nächste Schritt noch sein könnte, wenn er die auch noch so holt. Da warst du ja sozusagen der Lehrmeister überhaupt, den ich aktiv gesehen habe, die in den 80ern, da kann ich jetzt nichts drüber sagen, aber ist das aus deiner Sicht auch noch so der Schritt? Wie spielt man die Kreuzungen so? Wie holt man die Halben so? Also ich meine, du hast ja selten, ehrlich gesagt, für den eigenen Wurf gespielt, sondern du hast ja ganz viel für Daniel Stefan, Volker Zerbe und so weiter gespielt.
Ja, das ist sicherlich auch eine Variante, die noch kommen sollte und kommen muss. Es ist einfach wichtig, weil, dass man weiß, wer neben ihm steht und was wer neben einem steht und was derjenige braucht, um einfach das Maximale rauszuholen. Und der Pommes war eben nicht der 1-gegen-1-Spieler und Zerbe auch nicht. Also insofern war das denn wieder anders, als wenn neben dir mal Mimi Graus gespielt hat oder Holger Glandorf oder solche Sachen oder Christian Zeitz. Ja. Und das ist eben die Kunst, da dann Lösungen zu finden. Und ich glaube, das war jetzt auch dieses Jahr einfach anders, weil wir nicht so viel da rumgewechselt haben. Also es war jetzt, war Philipp Weber, war Julian Köster und Juri Knorr war eigentlich gefühlt 55 Minuten auf dem Feld. Ja. Und auf der rechten Seite Steinert und Häfner, mal noch Benge. Aber so, das ist, also ist schon ein Unterschied. Und für die Halbspieler ist es extrem schwierig, ein Gefühl zu bekommen, wann sie von Juri den Ball kriegen. Ja. Also das braucht einfach mehr Training und mehr Abstimmung. Und jetzt ist einfach dieses Jahr so gewesen, dass Knorr und Kohlbacher und Knorr und Kreisläufer sehr prägend waren, weil einfach dieses Zusammenspiel geht immer. Also da brauchst du nicht viel Trainings. Also das spricht man so miteinander ab. Aber bei den ganzen Abläufen oder Kreuzungen oder wie man es nennen mag, da spielt das Timing eine große Rolle. Und wenn eben da immer ein kurzer Break drin ist, weil eventuell eine Chance gesehen wird, dass der Ball an den Kreis kommt, dann muss das eben, dieses Gefühl muss man entwickeln und muss man trainieren und spüren dann auch, und dann funktioniert es besser. Das wird sicherlich kommen, aber es muss ja auch alternativ was gefunden werden, wenn Juri Knorr aus irgendwelchen Gründen mal nicht spielen kann.
Nee, da würde ich jetzt am liebsten gar nicht drüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin.
Siehst du, und das gibt aber auch bei den neuen Spielen in 15 Tagen eventuell auch mal.
Hast recht, da sieht man halt schon deine Coaching-Erfahrung, die ja jetzt schon ganz lange Jahre ist. Ne? Da bin ich eher der Jubelmensch, der sich darüber freut, wenn es funktioniert, und du denkst schon
halt. Nein, ich jubel doch auch mit, aber wenn ich, du hast mich jetzt gefragt, und von dem her, stellen sich andere Mannschaften, die schauen unser Spiel auch, also Göppingen wird auch geschaut, und natürlich sollte ich eine Antwort haben, wenn Heimann oder Sarac eben keine Wurfchancen kriegen, weil es die andere Abwehr gut macht.
Ja, dann brauchst du den zweiten und dritten Weg im Zweifel. Ja, ne? Genau. Ja. Höre ich denn da bei dir richtig raus? Würdest du denn auf ein paar Trainingszeiten in Göppingen verzichten, damit Alfred Gislason noch mehr mit der Handball-Nationalmannschaft trainieren kann?
Nein, nochmal. Also dieses mehr Training war jetzt nicht drauf gemünzt, dass man mehr Tage braucht oder irgendwas, sondern es geht darum, eine Idee zu haben, was ich denn will, wenn das und das und das und das passiert und das dann auch mit den Leuten anspricht. Also die können alle Handball spielen, die wissen alle, was eine Kreuzung ist, die können alle verschiedenste Moves und irgendwelche 2-gegen-2-Geschichten, aber es geht darum, wie kriege ich das hin, dass ich an diese in diese Position komme, dass ich solche Handlungen machen kann, und da brauche ich nicht viele Trainings. Also das ist, wenn man eine gute Qualität hat, und ich unterstelle mal jedem Nationalspieler, dass er eine gute Qualität hat, dann
da würde ich mitgehen.
Dann ist das ist braucht es jetzt nicht, er braucht 2 Wochen mehr und packt in 14 Tagen 25 Trainings. Das ist nicht Sinn der Sache. Also meiner Meinung
nach. Ja. Mir ist immer noch im Ohr, wie Kretsche mal gesagt hat, wenn wir den Karabatic hätten, diesen einen absoluten Wahnsinnsspieler, dann wären wir jetzt zigmal bei den Titelkämpfen ganz oben gestanden. Kann Juri Knorr aus deiner Sicht dieser Spieler sein?
Ich glaube noch nicht, dass er das jetzt sein oder ist. Das ist aber auch nicht ohne das weniger zu bewerten. Im Gegenteil. Also ich finde, das ist sehr guter Junge, der einen super Charakter hat, der super Handball spielen kann. Aber lassen wir den doch mal in Ruhe und lassen ihn Handball spielen und machen und setzen nicht die ganze Last auf Juri Knorr. Also wir haben viele gute Spieler, und das ist das, was Kretsche gemeint hat. Also der Karabatic, der nimmt die halt alle an der Hand, und dann sind da noch 4 andere, die eben auch schon 28 Titel geholt haben, und die nehmen die jungen französischen Spieler an die Hand und bringen denen Sachen bei und sagen, hey, guck mal da, mach mal das, und das hilft denen weiter, und dadurch werden die besser, und natürlich spielen sie auch in ihren Vereinen eine gute Rolle, und das ist das, was der Nicolas, der der weiß, wie gut er ist und weiß, was er kann. Und so haben sie eben mit dem Guillaume Schill einen Trainer, der weiß, wie gut er ist. Und die nehmen sich nicht so wichtig in dem Sinne, ob jetzt der Nicola nochmal in der Zeitung steht und nochmal einen Titel gewinnt als individuell bester Führungsspieler oder irgend sowas. Das interessiert den nicht, sondern der hat jetzt Spaß dran, diese Leute, die alle wirklich physisch viel besser sind, als er war vielleicht sogar oder als wir früher alle waren, denen noch ein paar andere Sachen mitzugeben, die den Prozess beschleunigen, dass sie top werden.
Bei uns der andere, und apropos physisch gut, da passt das auch ganz gut hin, der andere, der finde ich schon sehr herausragt in den letzten Jahren, obwohl er noch so jung ist, den hast du selber trainiert, als Juniorentrainer noch, Johannes Goller, unser Kapitän, der ja jetzt, der ist 24, bin ich richtig?
Baujahr 97, 25. Ja.
25 ist ja Wahnsinn. Wird
dieses Jahr 26, ja.
Für mich siehst du, du hast das alles auf der Uhr. Das ist Vorbereitung, das kann man nicht lernen.
Ja, das weiß ich, in welchem Jahrgang der gespielt hat, darum weiß ich das.
Ja, stimmt, klar, du hattest ihn ja selber bei dir. Ich glaube sogar, das erste
Länderspiel bei mir gemacht, ja. War Zufall, dass der zum Lehrgang kam.
Heißt, inwiefern?
Zufall. Ja, zwei Kreisläufer waren verletzt oder hat sich unmittelbar am Tag verletzt und dann habe ich mich daran erinnert, dass mir jemand gesagt hat, da gibt es einen in Melsungen, der richtig interessant ist und qualitativ besser ist als die ich habe.
Okay.
So war die Aussage und dann habe ich Michael Roth angerufen, ob er ein Problem hat, wenn ich ihn einlade. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann habe ich unseren Freund Johannes angerufen, der war zu Hause in Wiesbaden und habe gefragt, ob er Lust hat, heute Abend zum Lehrgang zu kommen. Dann sagte er, kommt. Und hat dann aber ein paar Minuten zurückgerufen und hat gesagt, Entschuldigung, also er hat gar keine Sachen dabei, er muss erst nach Melsungen. Er schafft es nicht zum Training. Dann habe ich gesagt, macht nichts, kannst du aber am nächsten Tag kommen.
Ach, dann kam er. Wahnsinn. Nein. Das war das Juniorendebüt von Johannes Goller.
Also das war der Lehrgangsdebüt. Und das war Lehrgangsdebüt. Ja, das war Anfang Jahr, so März oder so. Und dann hatten wir im Juli die Junioren-EM in Dänemark. Mhm. Und da war er dann schon Kreisläufer Nummer 1.
Also das hatte ich auch, das heißt, diese Vorschusslorbeeren hat er auch komplett eingelöst, von wegen, der ist noch besser als die du aktuell im Kader hast?
Ja, das hat in dem Fall gestimmt, ja. Er war sehr zurückhaltend am Anfang, also an sich, aber immer noch genau das, was ich immer höre, Musterprofi, fleißig, auf dem Boden geblieben, geht voran. All das hat er in den ersten zwei Trainingseinheiten gemacht und man hat schon da gemerkt, dass er eben nur mit den Profis trainiert hat, also nur mit den Männern. So ist er auch in der Abwehr aufgetreten, hat noch nicht so das Gespür gehabt, wann muss ich raus und wie gehe ich raus. Also er hat auch bei dem Turnier schon einige Zeitstrafen mehr gekriegt als jetzt bei der A-Mannschaft.
Das heißt, er war körperlich schon sehr weit, aber Timing und die Feinabstimmung, das waren noch Themen.
Er war kräftig und hat gewusst, wie alles so weit geht, aber verstanden hat das noch nicht so ganz alles.
Moment, das klingt nach mir, ehrlich gesagt. Falls du mal einen Eindruck von meinen bescheidenen Handballkünsten, würde ich da auch mitgehen. Wer waren denn die anderen beiden, die dann damals eigentlich im Kreis waren?
Sozusagen? Da war Patrick Gemp dabei, der dann in Wetzlar noch war, und Moritz Schade, der bei den Füchsen ausgebildet wurde, spielt, jetzt weiß ich nicht, ob er noch in Dessau spielt, weiß ich gar nicht. Ja. Mhm.
Und Goller ja eine riesen Karriere dann geworden. Wer hat denn da eigentlich, war das in deiner Verantwortung oder wer hat denn da schlecht gescoutet, dass der Goller erst nachnominiert wurde?
Nee, halt, der Goller kam zum Lehrgang und dann waren zwei, er kam vom Hessischen Handballverband und dann waren zwei dabei und die haben sich gewundert, dass er am Kreis stand, weil in der Hessenauswahl war er Rückraum links. Am Anfang in der Jugend.
Nein.
Anscheinend, ja.
Das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt, also ich meine, was ich bei ihm am meisten bewundere, ist Kreisläuferkrankheit. Sobald jemand in seinem Rücken oder Arm oder sonst wo hängt, macht er ein Tor und wenn er einen freien Wurf hat, dann schießt er einen Torwart ab.
Ja, das wird wieder passen, weil der Rückraum wirft selten frei aufs Tor.
Ja gut, stimmt eigentlich auch. Wobei, hast du eigentlich auch recht. Muss er nur nah genug hingehen, warten, ein bisschen einer anpackt und dann schrotet er alles rein. Das hätte ich jetzt gar nicht so vom, also, vom Bewegungsablauf gedacht. Okay, aber der hat davor noch sogar halb links gespielt. Okay, ist der denn, ich weiß nicht, ich finde, du hast ja super illustriert, was bei Juri noch nach oben gehen kann. Und ja, es geht immer noch was nach oben, aber ich sag dir ehrlich, beim Goller, der macht vorne wie hinten 60 Minuten, der macht jedes Spiel 6, 7 Tore für die Nationalmannschaft, der macht jedes Jahr 100 in der Liga. Geht da eigentlich noch viel mehr oder müssen wir einfach nur hoffen, dass der über die nächsten Jahre so weiter rennt? Oder siehst du da zum Beispiel im Timing auch noch Sachen, wo du sagst, boah, der kann sogar noch besser?
Es geht immer besser, aber für jemanden, der eben vorne und hinten 60 Minuten spielt, gibt es eben immer Phasen im Spiel, wo eben die Fehleranzahl höher wird. Das ist einfach so. Also es ist ja unglaublich, wie der Johannes geht in der nimmt jeden, egal wer, Rückraumspieler an in den Zweikampf. Der tritt zurück, der kämpft mit dem Kreisläufer, der sprintet nach vorne, ist der Erste, der beim Gegenstoß vorne ist, ist der Erste bei der schnellen Mitte, der den Ball annimmt und hinterher geht. Und vorne im Angriff kämpft er ja auch. Also der ist quasi gefühlt 30 Minuten in Vollanspannung vom Körper. Und das ist schon extrem. Und da ist irgendwann eben, wird der Sauerstoff im Gehirn ein bisschen weniger und dann passiert auch da mal ein Fehler. Das ist doch ganz normal. Also da geht es eher darum, wie kann man das noch besser nutzen, indem man eben zum richtigen Zeitpunkt mal 10 Minuten Pause gibt oder so, ohne dass das Spiel abflacht oder abfällt.
Ist das zum Beispiel ein Thema, kann da zum Beispiel ein Basti Heimann, da wären wir wieder ganz am, wo wir eingestiegen sind beim Podcast sozusagen, war das vielleicht so ein bisschen auch die Krux, dass wir ein bisschen wenig Möglichkeiten hatten, den ersten Mittelblock Goller-Köster zu entlasten?
Ja, genau, das ist zum Beispiel so ein Thema. Ja? Mhm. Und wenn dennoch der Köster in der 5-1 oder 3-2-1 auch noch vorne vorspielt, dann muss er ja nicht weniger laufen. Jetzt nehmen wir doch einfach mal die Franzosen. Also da spielt halt Remeli nicht, dann spielt Mahé, dann spielt Dicker Mem nicht, dann kommt halt Richardson. Rückraum links das Gleiche, dann gehst du zu den Dänen. Entschuldigung, also die können alles viermal wechseln, wenn sie wollen. Wahrscheinlich spielen die mit dem zweiten Nationalteam auch um die Medaillen.
Wobei sie es wirklich wenig gemacht haben, erstaunlicherweise sogar. Ne? Es ist lange die erste Garde durchgelaufen, aber wie du gesagt hast, man hat bei Lauge dann gesehen, die zweite Garde kann quasi das Gleiche, wenn man denkt, jetzt kommt mal eine Ruhepause. Du hast gerade den Johannes so schön beschrieben, das ist der perfekte Moment, um einen anderen reinzuholen. Das lässt er in der Sprachnachricht auch selber anklingen, der nach allem, was ich weiß, ein ähnlicher Musterprofi war wie Johannes Goller.
Okay, bin ich gespannt.
Hallo, lieber George oder lieber Markus. Oder willst du mal erwähnen, warum man dich auch Mimi nennt? Ja, das weiß ja bis dato fast keiner. Aber es ist wirklich so, da soll er sich gerne mal dazu äußern. Und dann kannst du dich noch dazu äußern, warum ich dein absoluter Lieblingsspieler war. Also du in deiner Trainertätigkeit und ich als Spieler, da kannst du sicherlich eine Anekdoten und Charakterzüge von mir zum Besten geben. Und ansonsten möchte ich natürlich sagen, dass der Markus, also ich habe auch mit einigen Spielern gespielt und der Markus so die Reinkarnation des Kapitäns, des letzten Mohikaners in dieser Rolle darstellt. Also ich habe wirklich eigentlich keinen dann noch kennengelernt, der so eine Autorität hatte wie Markus. Das ist in seinem Trainerdasein so und war als Spieler noch viel, viel extremer. Also wirklich richtig grandios. Und ich bin übrigens felsenfest davon überzeugt, dass er Frischhof Göppingen, also an meinen Heimatverein, in die richtigen Bahnen lenken wird und dass Frischhof noch eine richtig, richtig gute Zukunft bevorsteht. Wenn sie die Ideen von Markus umsetzen. Deshalb viel Spaß beim Podcast und wir sehen uns nächste Woche beim Krafttraining.
Das ist Mimi Kraus in Perfektion. Wie viel kann man in einer Minute Sprachnachricht reinpacken an Themen? Lieber Mimi, vielen Dank. Das war überragend. Fangen wir doch, wobei ich dir, das muss ich als allererstes fragen, denn wie kommt das? Wirklich dein sozusagen dritter Name ist Mimi oder hat er da, das ist bei mir auch noch nie durchgeklungen, ehrlich gesagt.
Eigentlich ist das oder war das mein erster Spitzname, ne? Weil ich komme aus dem schönen Ort Mimmenhausen.
Ach nein, und du hießt auch mal Mimi.
Ja, und als ich dann relativ früh zur Jugendnationalmannschaft kam, da war ich der Einzige aus Süddeutschland. Dementsprechend hat man mich auch sehr schlecht verstanden. und dann haben die ganzen West- und Norddeutschen, wo kommst du her, Mimmenhausen? Und dann war ich eben da, der Mimi. Und so hat sich das durchgezogen bis hin, als ich dann in Pfullingen noch in der zweiten Liga gespielt habe. Und erst mit dem Wechsel nach Wallau-Massenheim hat dann der Martin Schwalb dafür gesorgt, dass der Mimi abgelöst wird vom Schorsch, weil ich eben von Kurt Reusch als Trainer kam in Pfullingen und Martin den als Jugendtrainer hatte im württembergischen Handball. Und so kam dann der Schorsch und ich könnte jetzt auch sagen, ich habe darum gebeten, dass man mir den Mimi wegnimmt, damit ich nicht mit dem Kraus verglichen werde. Weil der will doch nur, dass er einen Job bei Frischauf kriegt, so wie der gerade über mich geredet hat. Ich kann gar nicht glauben, dass ich wirklich alles sagen soll, was ich von ihm weiß. Das will die Welt nicht hören.
Oh doch, die Welt hier in diesem Podcast, kann ich dir sagen, lieber Schorsch, die will das auf jeden Fall hören. Ja. Kannst ja mal erzählen, wie war er so, als du ihn in Lemgo unter deinen Fittichen hattest?
Ja, erst hatte ich den ja noch als Mitspieler bei der Nationalmannschaft und Mimi war einfach da und doch nicht da, gedanklich wie körperlich, also das hat sich einfach so durchgezogen, aber auch er hatte Fähigkeiten, die uns sehr geholfen haben, gewisse Erfolge zu erreichen und war ein Spieler, der vielleicht öfters weniger gut gespielt hat, als gut gespielt hat. Das ist einer der wenigen Topspieler, die es gibt oder gab, der mehr durchschnittlich und schlechte Spieler hatte, als richtig gute Spiele, aber die richtig guten Spiele hat er komischerweise immer zum richtigen Zeitpunkt gemacht, sodass alle geguckt haben.
Ja. Ich erinnere mich an ein Spanien-Spiel im, ich weiß gar nicht mehr wie viel, Finale.
Viertelfinale, ne? Bei WM 2-7 wahrscheinlich, oder?
Viertelfinale war es. Ja klar, Halbfinale waren ja die Franzosen, muss Viertelfinale gewesen sein. Ne? War das so ein Mimi-Classic?
Dann ja, da aber das so war noch Moment? Mimi in Jung. Also Mimi hat ja bei der WM an sich die ersten 4-5 Spiele gar nicht gespielt. Da habe ich mich ja verletzt und habe dann so die Rolle des persönlichen Begleiters von Mimi übernommen.
Der anstrengendste Job, den es jemals gab im Handball. Nee,
während den Spielen überhaupt nicht, weil er hat da noch nicht so viele Ideen im Kopf gehabt, was er alles kann und was er versuchen möchte. Und so insofern saß ich da immer recht nah an der Bank und habe das ein oder andere rübergegeben, was er spielen soll, mit dem Wissen, dass er in eine gute Position kommt und die hat er dann auch meistens oder oft sehr gut gelöst.
Ja. Und das ist, ich irgendwie liebe und hasse ich diese Diskussion zugleich, was wäre mit so einem Hochtalentierten gewesen, wenn er den Arbeitseifer von Johannes Goller gehabt hätte? Was würdest du da über Mimi sagen?
Puh, also dann hätte er vielleicht, keine Ahnung, also er hat ja gewisse Sachen gut trainiert. Er hat zwar vom Lebenswandel dafür gesorgt, dass das Training vielleicht einen Tag später nicht mehr den Effekt hatte, was der Trainer wollte. Ich glaube, das war auch sein großer Vorteil. Also Druck gibt's für ihn nicht. Was andere über ihn denken, das interessiert ihn auch nicht. Und das hilft natürlich in gewissen Stressspielen jemandem extrem. Und dadurch, wenn nichts mehr geht, komm Mimi, nimm den Ball und hoffentlich hast einen guten Tag. Gibt's ja dann auch Trainer, die behaupten, das im Nachgang so gemacht zu haben. Ob das denn auch immer stimmt. Also es ist nein, er hatte unheimliche Qualitäten, er hat eine Dynamik gehabt wie wenige und vor allen Dingen auch einfach vom Wurf her und von der athletisch war der ja immer schon Bombe. Und wenn man ihn jetzt sieht, dann kann er schon diszipliniert sein. Also das ist in manchen Phasen des ist er da schon so. In manchen Phasen des Lebens vergisst er das halt manchmal.
Aber seid ihr denn wirklich manchmal zusammen im Kraftraum? Der hat ja,
ja wir ich, trainieren. Wir trainieren in seinem Studio in Neiss in Göppingen und sehen uns da jede Woche regelmäßig. Ja.
Hast du denn eine Lieblingsgeschichte von ihm? Weil du meintest, du weißt gar nicht, ob man das alles so erzählen sollte und darf. Gibt es denn so ein Mimi-Spezial, an das du dich besonders gerne erinnerst?
Naja, das kann ich ja nicht erzählen, weil der glaubt heute noch, dass es geklappt hat, dass ich das nicht wusste. Ja, was gibt's von Mimi halt für Geschichten?
Oh, jetzt bin ich gespannt. Also das klingt nach einer Geschichte aus Lemgo, als du Trainer warst dann, oder?
Ja.
Was war da los? Lass uns teilhaben.
Ja, Mimi war noch ein bisschen verheiratet mit Göppingen, auch wenn er in Lemgo war und hat jede Chance genutzt, um heimzufahren. Normalerweise fährt man da so 4,5, 5 Stunden. Mimi ist aber manchmal auch in 3 gefahren oder 3,5. Und Mimi hat so die Angewohnheit, so zu schreiben, also damals anzurufen, du, da gab es Stau, ich bin gleich da. Ja?
Ja.
Und um die Geschichte jetzt, was jetzt da alles passiert wird, ist, das erzähle ich nicht, aber wir haben dann jetzt vor 3 Jahren haben wir für einen guten Bekannten, der hat eine Hochzeitsaufnahmen gemacht, für seine Tochter, und da waren wir die beiden Schauspieler, Mimi und ich, und haben da uns verabredet auf 2 Uhr, und um 14:15 war er eben noch nicht da. Und dann habe ich zu dem Jürgen gesagt, Jürgen, jetzt kommt gleich eine WhatsApp oder ein Anruf. Er steht im Stau, er kommt gleich. Und dann sagt er, ja, dann kommt er auch gleich. Und dann sage ich, nein, dann ist er gerade losgefahren.
Oh nein.
Und so war Mimi. Also dann kamen zwischendurch immer noch mal Bilder, die haben sich ab und zu auch mal wiederholt. Das war dann der Stau vor 4 Wochen. aber
oh nein.
So kam er dann halt. Und als Trainer ist es dann natürlich schwierig und da kann man das auch nicht so dulden. Aber so weiß man eben, wie er ist. Und das ist jetzt nur eine harmlose Geschichte. Ansonsten gibt es dann schon ein paar andere. Aber der Mimi ist halt Mimi und es ist gut, wenn er Leute um sich rum haben, die ihm gewisse Dinge abnehmen, weil sonst wird es nicht gemacht. Und ich freue mich auf ihn, wie er das jetzt also in Let's Dance macht, was er da für eine Show abzieht. Ich glaube, der kommt weit.
Ja. Oh ja, da war Pommes ja schon herausragend. Ja. Der hat das Ding sogar gewonnen. Ne? Ja. Bist du, ich höre schon raus, du findest das auch gut, wenn die, das ist ja auch immer Werbung für unseren Sport alles.
Absolut.
Ne?
Absolut. Und das ist wirklich harte Arbeit. Also ich habe Pommes da auch 2-mal besucht in Köln und ich fand das Bombe, also Wahnsinn, was der da abgeliefert hat, und Mimi wird das Gleiche erwarten. Freut mich. Und da gibt es eine klare Ansagen, was zu tun ist und wann was zu tun ist, und da wird RTL viel Spaß haben, aber auch der Mimi.
Vor allem die Profitänzerinnen, die sind ja eisenhart, ne? Die haben einen Trainingsplan und dann wird durchgezogen, egal wie du da, und die sind selber so topfit, ne? Da gibt es keine Ausreden.
Absolut. Ja.
Wann ist, wäre es denn bei dir soweit? Sehen wir dich auch nochmal auf dem Let's Dance.
Nee. Auch du, ich war als Gast da, denn das reicht.
weil du das sagst, das muss ich mir in meinem Alter nicht mehr geben, mich da nochmal auf 180 zu polieren in Sachen Tanzfitness, oder einfach weil du sagst, Tanzen
ist nicht so meins? Ich habe jetzt eine tolle Aufgabe, also ich könnte es jetzt gar nicht machen.
Ja. Ja, ich glaube jetzt auch
nicht mehr. Also, das geht ja nicht, aber also habe ich mir jetzt nicht so Gedanken gemacht, aber so, wenn dann solche Entscheidungen anstehen, dann kann man sich das überlegen.
Ist denn, weil du das vorhin angerissen hast, weil er so über dich spricht, wann und in welcher Position holst du denn Mimi denn wieder dazu als Göppinger-Legende?
nein, also wir sind ja in einer gewissen Partnerschaft, weil das Nice ja unser Partner ist für die ganze Athletikgeschichte, die wir da machen, und das ist ein Bombenstudio, also das ist Wahnsinn. Er hat noch ein zweites, das ist nicht weniger wertvoll oder gut. Das ist unglaublich, und Mimi ist ein Gesicht in Göppingen und ist ein Göppinger, und insofern Wäre es, glaube ich, auch sehr, sehr gut, wenn er den Bezug zu Frischauf einfach weiter hat, oder den hat er ja, aber auch wir das nutzen können. Ja, und das ist, das meine ich damit. Also er ist von, so wie ich vorher gesagt habe, auch als er in Lemgo war oder in Hamburg war, der hat nie vergessen, wo er herkommt.
Ja, ja. Ich kann ihn mir jetzt auch so im Trainerstab oder so, ehrlich gesagt, schwierig vorstellen, also, bei den Themen, das, die du angesprochen hast.
Das geht auch nicht.
Pünktlichkeit und so, ne? Wenn der Trainer schreibt, wie war das? Ich stehe im Stau.
Er schreibt dem Trainer, ich stehe im Stau. Aber ist gerade losgefahren. Dann
wird's, genau. Aber weißt du, wenn er der Trainer wäre und der Mannschaft schreiben würde, ich stehe im Stau, ich komme gleich.
Das wird der so machen. Genau so wird er es machen.
Eieiei. Der Typ ist wirklich ein Original. Wann kam er denn dann eigentlich? Du hast gesagt, 14 Uhr war der Termin.
Ja, der kam eine halbe Stunde später. Ich wusste ja, wo wir sind, und er braucht von Köppingen so und so lang. Dann sag ich, pass auf, der kommt um halb. Das reicht genau. Der ist gerade losgefahren. So war's.
Eieiei. Ach, es ist immer wieder schön, sich über diese Charakterköpfe in unserem Sport auszutauschen. Ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen gleich weiter mit Teil 2. Ihr kennt ja das Spiel, dann gehen wir mal so ein bisschen die große Karriere des Markus Bauer durch. Viele Stationen, viele Trainerstationen auch inzwischen schon, und ein Break, was es ja mal gegeben hat, aus dem Handball raus. Das besprechen wir alles gleich nach noch einem ganz kurzen Hinweis für eure Gesundheit. Dann, glaube ich, wisst ihr schon, was jetzt kommt.
Wir haben ja hier so ein bisschen den Februar als den Monat der Selbstliebe aufgerufen. Und am besten geht die natürlich jeden Morgen los. Wird sogar empfohlen, so die erste Stunde des Tages mal zu sagen, ey, nimm die doch mal nur für dich, ohne irgendwie dein Handy, ohne großen Stress. Okay, das schaffe ich ehrlich gesagt selten. Ich starte gern gemütlich in den Tag, aber ich starte vor allem, ich brauche da gar nicht eine Stunde. Ich brauche nur 1-2 Minuten mit AG1 starte ich in den Tag. AG1, ein Messlöffel rein in meinen Shaker, 1/4 Liter Wasser dazu trinken, und dann bin ich schon mal happy und versorgt. Also sind so die wichtigsten Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen drin, alles aus echten Lebensmitteln. Deswegen kann es der Körper super aufnehmen. Also ich finde gesunde Ernährung verdammt wichtig. Ich schaffe es einfach regelmäßig nicht so ganz, mich darum so zu kümmern, wie ich kümmern müsste. Und da hilft mir einfach AG1 dabei. Es ist mega easy. Ihr könnt es euch frei nach Hause liefern lassen, so oft ihr wollt, so lange ihr wollt. Also ihr könnt es auch jederzeit wieder kündigen oder mal den Lieferrhythmus anpassen. Das Coolste ist, inzwischen kriegt ihr ganz neu 90 Tage Geld zurück. Also ihr könnt es einfach mal 3 Monate testen und dann schauen, ob es euch taugt. Oder wenn nicht, gibt es einfach das Geld zurück über den Kundenservice. Total easy, spezial haben wir jetzt im Februar für alle Hand aufs Harz Hörerinnen und Hörer. athleticgreens.com/handaufsharz. Da kriegt ihr einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, wenn ihr das Abo abschließt. Einfach oben drauf. 80% der Männer und sogar 90% der Frauen packen nämlich nicht das in den Körper rein, was sie jeden Tag an Vitamin D brauchen. 80% und 90%, sogar noch ein bisschen mehr, finde ich echt krass. Und dazu kriegt ihr doch übrigens 5 Travel Packs. Wenn ihr über den Link geht, athleticgreens.com/handaufsharz, ist auch für euch in den Shownotes.
Schorsch, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, Mimmenhausen, dein erster Verein, Meersburg ist deine Geburtsstadt, das habe ich mir nochmal angeguckt, das liegt ja wirklich direkt am Bodensee, einer wunderschönen Landschaft, so wie ich es kenne, auch wenn ich den Ort jetzt noch nicht kenne, aber der ganze Bodensee ist ja eigentlich überall wunderschön, finde ich.
Musst du mal kommen.
Ja, bin ich mal eingeladen, ich gucke mir jederzeit das gerne mal an. Ja.
Jederzeit.
Wenn und da ist da noch dein Elternhaus? Also bist du selber noch?
Ja, wir wohnen da. Also die Familie wohnt da. Also ich wohne am Bodensee.
Ah, okay. Du wohnst immer
seit noch. Seit meiner Zeit, wo ich in Lemgo weg bin, habe ich da unten ein Haus gebaut und wohne da unten.
Ah, okay. Ich bin mir da immer, ich weiß das immer so gar nicht genau, wie ihr das macht mit. Ich meine, du hattest auch viele Stationen. Lemgo ist eine Strecke weg, Wetzlar war eine Strecke weg, dann warst du mal in der Schweiz, das ist natürlich wieder näher dran. Aber so dein Rückzugsort, deine wirkliche Heimat ist immer dort geblieben.
Nee. Das war, also ich bin erst als die Kinder. Also wir haben, ich habe ab der Zeit Wallau, bin ich mit meiner Frau umgezogen und als die Kinder kamen, mit den Kindern umgezogen natürlich. Die Tochter kam in Wetzlar, dann war die ganze Zeit in Lemgo und die 10 Jahre in Lemgo waren wir nonstop alle zusammen und dann haben wir, war das da zu Ende und dann haben wir gesagt, es ist genug mit Umziehen, auch für die Kids. Also die Große, die hatte glaube ich 13 Umzüge oder sowas und auch intern und Schulwechsel und so weiter und dann haben wir gesagt, so, die soll ihre Oberstufe, soll die an einem Standort machen, egal wo der Papa umhertingelt. Es war klar, dass ich ja nicht mehr spiele, also dann war auch klar, dass ich das, dass auch ein Dreijahresvertrag nicht immer ein Dreijahresvertrag sein wird. und so, und dann haben wir da nicht immer den ganzen Tross mit umgezogen, sondern dann sind die Jungs da unten groß geworden am Bodensee und erst, und da ist das Haus immer noch und meine Frau ist da unten auch als Lehrerin tätig und insofern bin ich am Pendeln jetzt wieder. Oder die ganze Zeit.
Ach, die, ach so, okay, deine Frau war die ganze Zeit über Lehrerin? Konnte die dann auch immer? Das ist ja, glaube ich, gar nicht so leicht.
Nee, die hat natürlich, als die Kinder kamen, hat die dann Erziehungsurlaub genommen etc. Ja. Und bei drei Kindern kannst du rechnen, kannst du knapp 9 Jahre Pause machen. Und als wir dann am Bodensee sind, sie war Beamtin in Baden-Württemberg, das haben wir beibehalten. Und dann ist, als wir dann wieder zurück sind, hat sie dann da unten eine Stelle genommen.
Aber du hast ja dann wirklich sehr viel gesehen, aber war das für dich, ist dir das über die Zeit zum Beispiel in Lemgo klar geworden, du willst irgendwann wieder dahin, wo du herkommst sozusagen, oder wie hat sich das entwickelt, dass du dann den Schritt gemacht hast zu sagen, das wird jetzt der Lebensmittelpunkt bleiben, egal wo ich so arbeite und so?
Nee, an sich war das eine Absprache zwischen uns jetzt als Partner. Meine Frau kommt aus Reutlingen, ich komme vom Bodensee. Dann haben wir gesagt, wo gehen wir hin? Reutlingen, da hat sie ihre Lehrerstelle quasi gehabt, oder gehen wir am Bodensee? Ja, und dann haben wir uns für den Bodensee entschieden. Ich habe da unten dann schon ein Grundstück gehabt und dann haben wir gesagt, dann gehen wir dahin. Und jetzt ist es quasi so, sie ist am Bodensee und ist eigentlich nicht ihre Heimat und die Kinder sind jetzt alle schon ausgeflogen, so mehr oder weniger und ich bin am Pendeln. Und du
fliegst jeden Tag nach Göppingen. Oder so fährst, ungefähr, besser gesagt. Okay. Ja. Und Reutlingen ist, glaube ich, ist das so eine Stunde nördlich von Ort?
Ja, gute Stunde, oder? Stunde, anderthalb Stunden. Also es sind 100 Kilometer nach Reutlingen, ja.
Okay. Ach so, also ihr seid beide Pendler gerade, aber seid trotzdem, hoffe ich, glücklich mit dem.
Nee, meine Frau ist am Bodensee, die ist am Bodensee und geht.
Ach so, sie hat jetzt dort eine Stelle, stimmt, du hast ja gesagt.
Ja, genau.
Okay. Das klingt schon, würde mich jetzt überraschen, wenn du irgendwie nicht mit großer Begeisterung auf deiner Karriere zurückschaust, was wir jetzt dann machen werden, aber man hört jetzt schon von Anfang an raus, man zahlt schon auch einen ganz schönen Preis teilweise. Hast du das jemals, hat dich das jemals genervt oder hast du das alles immer gerne gemacht, die Umzüge und für die Kinder das alles zu organisieren und so weiter?
Ja, ich habe das schon, also das gehört eben dazu,
ja.
Das zu machen. Also gerne ist immer relativ, man ist auch mal ungerne irgendwo weggegangen, weil man eben nicht mehr gewollt war oder wie auch immer.
Okay, das ist schon, also Abschiede waren eher ein Thema, was schmerzhaft
war. Das war schlimm, auch für die Kinder. Also die Kinder haben sich super überall eingelebt und sind gerne da, haben viele Freunde oder haben noch Freunde. Aber wenn dann eben was auch schnell geht, dass es nicht mehr funktioniert, das ist schon nicht so einfach.
Ja, das glaube ich.
Und das andere, unsere Heimat quasi jetzt, der Bodensee, das war ja immer nur ein Urlaubsziel, Opa, Oma oder nach Reutlingen. Und das war ja Urlaub, da war es schön, aber es war halt doch was anderes.
Ja. Ist denn, du hast das vorhin schon mal gesagt, Mimmenhausen, deswegen, da sind wir über Mimi ja schon mal gewesen und dann Pfullingen. Pfullingen erinnere ich mich sogar, die haben mal bei einem Turnier mitgespielt, wo ich auch gespielt habe und die hatten schon so, also man hat gemerkt, dass das irgendwie ein größerer Verein ist. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum, aber das hat man irgendwie, das hatte so was anderes von, weiß nicht, Auftreten, Trikots oder keine Ahnung mehr, warum. Aber mir ist Pfullingen total im Kopf geblieben. Ist denn, wie war bei dir der Anfang? Kommst du aus einer Familie, wo das klar ist, man geht in den Handball rein? Oder war es generell Sportbegeisterung? Oder wie hat das seinen Anfang genommen?
Es war generell Sport, wobei sowohl Papa als auch Mama auch beide Handballer waren oder Handball gespielt haben. Mhm. Und Papa selber Trainer war dann und die Karriere vom Junior auch geplant hatte oder wie auch immer.
Ah, okay.
Aber immer, immer sehr breit aufgestellt. Also ich wir wohnen nahe an den Bergen. Ich bin auf Skier groß geworden. Ich habe Leichtathletik gemacht. Ich habe gut Fußball gespielt. Ich habe Tennis gespielt. Ich habe eine sehr breite Ausbildung genossen, aber immer im Handball schon relativ früh relativ gut gewesen. So, also in meinem Jahrgang immer schon 2 Jahrgänge drüber gespielt und da auch schon gut gewesen. Und dann war dann so mit 14 kam schon die erste Einladung zur Jugendnationalmannschaft.
Ah, okay.
Bei Hotti Bredemeier.
Ach Mensch, ja, die Mindener Legende, alles klar. Ist das denn, weil du so gesagt hast, da schwebt ja auch manchmal eine Gefahr mit, der Vater hat schon die Karriere des Juniors vorgeplant, war das jemals
das sage ich jetzt verbunden?
Oder?
Das sage ich jetzt, also das sage ich jetzt, das habe ich damals nicht so wahrgenommen.
Also das ist... Also es war bei dir nicht so eine Geschichte, das, was der Senior nicht geschafft hat, muss der Junior dann alles für ihn miterfüllen. Nee, gut. Wann war bei dir so der Punkt, es ging ja dann weiter, hast du auch schon, glaube ich, gesagt, Wallau-Massenheim, also dann da so ins, das ist ja westlich von Frankfurt,
ich hoffe, ich bin richtig, genau, ne? Wiesbaden.
Ja, genau. Wann ging es denn bei dir los, dass das nicht mehr nur Spaß war im Handball, sondern hat man das vielleicht schon mit 14 sogar gemerkt, wow, jetzt bin ich hier in so einer Auswahl, oder wann wurde so dieses... Ich nenne es jetzt einfach mal Berufsziel Handballer.
Das Berufsziel Handballer an sich weiß ich gar nicht, ob ich das hatte. Also das wurde mir immer eher erzählt. Also weil einfach in dem Jahrgang, wo ich war, gab es dann auch deutschlandweit nur ein paar, die da auf dem Niveau mitspielen konnten.
Okay.
Und dann hieß es halt immer Supertalent, aber braucht noch Zeit. Also das ist ja im Handball früher ja so gewesen, zu meiner Zeit, wenn du mit 18 oder 19 in eine Bundesligamannschaft gekommen bist, dann hast du erstmal alles andere gemacht als gespielt und Taschen getragen und sonstige Jobs übernommen und im Training immer auf die Mütze gekriegt. Das war dann schon schwierig, wobei auch da, ich war jetzt nie der körperlich Stärkste, aber spielerisch immer ganz gut. Und auch da war es dann über die Zeit, haben viele gemerkt, so schlecht ist er gar nicht und der hilft uns ja. Oder ich habe was davon, wenn der neben mir spielt oder wie auch immer. Ja. Und da hat sich die Rolle schon verändert. Wobei in Pfullingen, muss man sagen, das war zweite Liga, da war die Hälfte im so plus minus, ne plus ein, zwei Jahre älter als ich. Und die andere Hälfte waren dann die erfahrenen Spieler. Und dadurch hat sich das sehr gut ergänzt und habe ich so meine ersten Schritte gemacht und hatte dann aber schon nach 2 Jahren das erste Angebot, in die Bundesliga zu wechseln und hatte aber das Gefühl, dass das für mich noch nicht passt. Vielleicht war ich auch zu sehr verbunden noch mit der Region oder wie auch immer. Ich habe gesagt, da spiele ich zu wenig. Klar, zu einem Top-Team in der Bundesliga zu gehen, da kriege ich keine Spielanteile und dann habe ich nach dem dritten Jahr ging es darum, eben schon nach Wallau zu wechseln. Dann war aber auch der Kader in Pfullingen echt gut und ich habe gesagt, ich würde bleiben, wenn auf einer Position noch was kommt und da ist dann was Gutes gekommen, dann bin ich geblieben, dann waren wir auch die ersten 8 Spiele am Tabellenplatz 1 und dann hatte sich genau der Spieler das Kreuzband gerissen.
Ah nein.
Und dann waren wir am Ende Fünfter oder so und war aber klar, wenn wir nicht aufsteigen in die erste Liga, dann wechsle ich den Verein und bin dann ein Jahr später nach Wallau.
Ja. Dadurch hast du aber... war das die letzte Wallauer Meisterschaft? Die hast du dann ja
die habe ich verpasst, ja. Also das war das Jahr 92, 93, da bin ich dann nicht hin. Das war Meisterjahr und auch Pokalsiegerjahr, wobei die Schweine Glück hatten, wenn sie im Viertelfinale in Pfullingen mit Glück mit einem Tor gewonnen haben.
Ah,
damals. Und dann bin ich dann 2 Monate später hingewechselt, ja. Und dann haben sie noch die Champions League Finale gehabt. und das Jahr gegen Zagreb verloren und dann bin ich dahin. Ja.
Oh, und da ist das sowas, wo man im Rückblick nochmal denkt, ach Mensch, hätte ich schon gerne miterlebt, die Meisterschaft schon ganz früh.
Nee, ich bin da sehr nüchtern in solchen Sachen. Entscheidungen sind getroffen und hätte, wenn und aber, spielt denn bei mir nicht so die Rolle.
Ist wahrscheinlich für den Kopf auch besser, um im Kopf klar zu bleiben. Ne? Sonst hängt man bei vielem, was man nicht mehr verändern kann. Das, was du eben angesprochen hast, finde ich sehr spannend. So dieses streng Hierarchische und hier der Junge, der muss erstmal eingenordet werden und so. Da hat sich ja schon viel getan. Was ist denn aus deiner Sicht da so der bessere Weg? Also ich kann, das ist ja auch nicht nur schlecht, sage ich mal, ein paar Demut mitzugeben den jungen Spielern und so, ne? Aber es klingt teilweise, wenn man so drüber redet, klingt es ehrlich gesagt auch ein bisschen befremdlich manchmal, wie früher
absolut,
das so gehandhabt wurde.
Es ist ja auch grenzwertig. Also das ist ja, man kann ja nicht sagen, dem haue ich jetzt erstmal eine auf die Mütze. Also man kann aber auch man tut sich aber auch schwer, wenn der 18-Jährige kommt und sagt, ich mache selber was. Ist mir egal, was du mir sagst oder so. Das ist auch nicht der richtige Weg. Also die, ich glaube, inzwischen hat man eine gute Kommunikation gefunden. Aber Dinge wie Verantwortung, ein bisschen Demut wie sagt man so schön, ein Miteinander positiv zu gestalten, also ein Team zu entwickeln und gemeinsam Erfolg zu feiern, ist bleibt manchmal auf dem Weg eine Stufe zurück, weil einfach die Individualität extrem nach vorne geschossen ist und das Ego sehr im Vordergrund steht. Und das ist manchmal auch befremdlich, bin ich ehrlich. Ja.
Oh, wie gehst du da so mit den, ich meine, du hast jetzt einige Trainerstationen wirklich schon hinter dir. Wie gehst du mit sowas um? Wie versuchst du die Jungs da, eben nicht auf die Mütze zu geben, verbal meine ich damit natürlich, sondern die vielleicht auf einem sanfteren Weg dann einzunorden?
Ja, es hat alles seine Grenzen. Also es gibt den sanfteren Weg, nach mehrmaligen Wiederholen wird der Ton ein bisschen lauter oder strenger und irgendwann platzt, denke ich, schon mal die Hutschnur. Aber nach meiner Pause jetzt, wo ich 4 Jahre was ganz anderes gemacht habe, bin ich wesentlich ruhiger geworden und finde Wege, die Leute mitzunehmen, beziehungsweise auch eine andere Art der Kommunikation zu versuchen.
Ja. Ich finde, wenn ich mir so deine Stationen angucke, Wallau-Massenheim hatten wir jetzt, dann war es noch ein Jahr Niederwürzbach, dann Wetzlar und dann Lemgo. Kann man, wenn ich mir jetzt so deine Karriere, wenn du jetzt nochmal Anfang 20 wärst, wäre der Weg ja wahrscheinlich eher, ich sage jetzt einfach mal, für einen Weltklasse-Mittelmann Magdeburg, Kiel, Flensburg, sowas. Illustriert das auch so ein bisschen, wie sich die Liga verändert hat zu deiner Zeit? Weil das da höre ich noch so richtig den Dorfsport, nenne ich es jetzt mal, raus. Und heute sind wir einfach mehr in den Städten.
Ja gut, es hat sich vieles verändert. Also man muss auch sagen, es war damals auf den Rückraumpositionen gab es einfach ein oder zwei Ausländer in den Topvereinen. Mehr durfte nicht gespielt werden, jetzt sind es natürlich mehr. Das macht es auch nicht leichter. Aber ich muss auch sagen, ich hab ja beim damaligen deutschen Meister Wallau-Massenheim bin ich hingewechselt, habe da 4 Jahre gespielt. Wir sind Europapokalsieger, Pokalsieger geworden. Also wir haben zu den Top-Teams gehört. Ich bin dann nach Niederwürzbach, die waren deutscher Vizemeister und mit mir dann Dritter. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, dann gab es Umstrukturierungen im Verein und ich wollte einfach Handball spielen. Und das war dann eben nicht in Niederwürzbach mehr möglich, weil da hat Löfgren gespielt, da hat François Houllet, da kam Jovanovic. Also das waren richtig, nicht, dass ich vor denen Angst hatte, aber die sind neu gekommen, die haben eine andere Wertigkeit im Verein genossen und ich wollte Handball spielen und dann bin ich nach Wetzlar, das war ein Aufsteiger. Ich wusste, ich spiele viel und das war für mich top. Da ging dann auch meine internationale Karriere einen anderen Weg Und so ist es entstanden. Und Lemgo, Entschuldigung, da habe ich 6 Jahre als Spieler, da haben wir 6 Jahre um die Titel mitgespielt. Also Das war ja nicht so, dass das ein No-Name war, aber es ist... aber die Mannschaften...
Klar. Ich meinte eher die Mannschaften, die Liga damals teilweise sogar dominiert haben, wie Lemgo oder mitgeprägt haben, da waren damals Dorfvereine, ne? Und heute würde man sagen, deine Karriere hätte dich eher in die Städte gebracht.
Ach so, ja, also, vielleicht wäre das so gewesen.
Du hast uns jetzt einen wunderbaren Abriss durch die Karriere gegeben. Nee, genau, aber ich meinte eher, ich finde es so spannend, du hast ja bei lauter Topvereinen gespielt, das waren damals Dorfvereine und heute sind wir davon, ne? Also Wallau,
weiter weg, alles städtisch geworden.
Genau, so das war das, was ich meine. Also ich meinte jetzt nicht, Gott bewahre, dass du nicht eine riesen Karriere gehabt
hättest. Ich habe das auch nicht so aufgefasst. Also das war einfach der Grundverstand. Aber ich frage mal meine Kollegen in den Topvereinen, ob sie mich denn verpflichtet hätten.
In den heutigen. Gab es mal, ich weiß gar nicht, gibt es einen, den du gerne nochmal mitgenommen hättest? Wäre sowas wie,
Magdeburg wäre schon cool gewesen.
Magdeburg wäre für dich cool gewesen.
Also ich habe auch nicht nach Kiel gepasst, da als Spieler. Das war nicht so das.
Die waren einfach körperlicher oder wie waren die anders?
Nein, weiß ich jetzt. Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass die Trainer oder Manager da Interesse hatten an mir. Also es hat einfach so, Kiel war jetzt schon super, super Handballspieler alles und super Verein und super Erfolge, aber irgendwie. Also hat es nie so gepasst.
Ja. Und Magdeburg, das hätte ich rein auch absoluter Top-Club gewesen. Ja,
wenn ich in Magdeburg gespielt hätte, dann hätte ich zumindest jetzt schon mal einen Sieg in Magdeburg. Ich bin, ich habe da 30 Mal gespielt und habe da nie gewonnen.
Du hast nie
ein Unentschieden. Ein Unentschieden in der Gießler Halle. Sonst habe ich
gewonnen.
Ich habe in Magdeburg, noch nie gewonnen. Ein Unentschieden mal, ja.
Das gibt's doch nicht mit Lemgo in all den Jahren, auch dem Meisterjahr. Ihr habt nie die
Im Meisterjahr haben wir 43-30 verloren. Nach 34 zu 0 Punkten nach der Vorrunde.
Nein, das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr im Kopf. Warum waren die eure Nemesis, Magdeburg?
Keine Ahnung. In dem Jahr wollten sie auf jeden Fall gegen uns gewinnen. Die waren ja das Jahr davor, glaube ich, Champions League-Sieger.
Ja, Wahnsinn, ey. Mhm. Okay, 2000, ich komme immer durcheinander, ne? 2001 Meister, 2002 Champions League und ihr habt 2003 die Meisterschaft geholt. Mhm. Genau. Ja, ein Riesenteam damals. Jetzt hast du uns ja schon den Schnellabriss gegeben. War denn Wallau-Massenheim, die ja heute, ich weiß es gar nicht, ich glaube, sie sind unter neuem Namen wieder in der Oberliga, wenn
die
ich
Oberliga,
richtig
glaube ich, ja.
Ne?
Ja.
Also
Massenheim, Flörsheim oder Wallau, Flörsheim oder sowas.
Ja,
weiß gar nicht. Ja.
Also das ist für mich so ein Verein, der vielleicht mehr als alles andere dafür steht, wie Handball mal war, rein vom Namen her. Und heutzutage gibt es halt so diese ganz kleinen Orte, die man vielleicht sogar auf der Landkarte gar nicht direkt wüsste, wo sie sind, gibt es ja eigentlich nicht mehr. War das für dich in der Zeit bisher auch Nationalspieler geworden? War das so der Schritt dann Richtung Karriere auf Top-Level schon?
Glaube ich schon. Weil ich habe super Mitspieler gehabt und absolute Weltstars und hab da sehr viel mitgenommen. Mhm. Und habe aber auch sehr viel mitgenommen, was nicht gut ist oder was man nicht so machen sollte. Weil ich bin heute noch der Meinung, dass an sich der Kader von Wallau-Massenheim von 91 bis 96 wahrscheinlich der beste war, was die Liga hergegeben hat, neben Kiel. Mhm. Und trotzdem hat man in der Zeit eben anstatt 7 Meisterschaften nur 2 geholt oder auch nur 2 Pokalsiege. Also nur, nochmal.
In Anführungszeichen nur.
So in Anführungszeichen. Ne? Aber die so mit den Möglichkeiten, die da waren, ist man manchmal sehr fahrlässig umgegangen.
Okay.
Finde ich so, finde ich. So, ob das jetzt vom Training war, ob das vom Leben nebenher war. Also die Zeit war super geil. Also wir haben so viel Spaß gehabt. Aber zweimal weniger wäre vielleicht auch nicht schlimm gewesen. Hätte vielleicht ein bisschen mehr dazu beigetragen. Aber gut.
Also, so, also eine Mannschaft, die den Mimi Kraus Lifestyle hatte, habe ich das jetzt mal
ungefähr richtig verstanden? Also so, Mimi ist Mimi. Mimi kenne ich kein zweites Mal. Aber ja. Es war einfach so. Man hat vielleicht auch mal das ein oder andere Training mit dem Halbgas gemacht.
Ah, okay.
So, ja, weil einfach die Qualität so hoch war. Und das hat sich heute schon extrem geändert, das muss ich sagen. Also diese Bereitschaft und dieses maximale Tun, das ist alles ja, das hat sich so entwickelt. Deswegen ist auch das Ganze individueller und nicht mal mehr. Nicht ego-negativ jetzt in dem Begriff Ego zu sehen, sondern sind die einfach verantwortungsbewusster für ihren eigenen Körper geworden. Also die interessiert mehr, warum trainieren wir was, was ist der Sinn dahinter, wie kann ich noch mich verbessern in dem und dem und dem und was esse ich überhaupt, was tut mir gut und so weiter und so fort. Das wird ja immer mehr und immer weiter, weil einfach auch diese, weil das ausschlaggebend ist für deine Performance.
Ist denn, du warst Anfang 20, kommst dann zum amtierenden deutschen Meister. Du hast schon gesagt, der Kader ist unglaublich stark. Wie findet man sich da zurecht?
Ich passe mich sehr gut an. Ich saug viel auf. Ich habe sehr schnell kapiert, bei wem ich widersprechen kann und bei wem. Also überhaupt nicht schlimm. Also das war ich bin ja auch eben, mein Papa war jetzt auch nicht der Moderator schlechthin, wie viele Väter es jetzt sind. Also insofern habe ich schon gewusst, wie man sich irgendwo eingewöhnt und einfügt und wie man sich zu verhalten hat und habe auch war mir nicht so schade, Dinge zu tun, die andere vielleicht nicht mehr tun wollen oder müssen oder wie auch immer. Also insofern war das jetzt für mich kein Problem, aber ich war überzeugt von dem, was ich kann und bin immer ins Training und habe versucht, im Training was rauszunehmen und habe auch gesehen, dass ich andere Sachen gut kann oder vielleicht auch besser kann als da manch anderer Spieler und auch gemerkt, es hilft vielleicht dem einen oder anderen und habe versucht, dann das eben mit einzubringen. Und so ist, glaube ich, auch unser Spiel hat sich schon verändert, auch in Wallau und überall hat sich es ein bisschen verändert. Oder ich bin nach Lemgo gewechselt, obwohl Marc Baumgartner und Daniel Stefan da gespielt haben. Daniel Stefan war Weltbandballer und inzwischen, wir sind die besten Freunde und jeder hat dann dem anderen geholfen, eben das Maximale aus sich rauszuholen und das Team besser zu machen. Und so war das dann.
Ich fand das so eindrucksvoll, was Mimi vorhin gesagt hat, dass du so der Inbegriff des Kapitäns für ihn bist. Hat sich das mit dem Wechsel nach Wetzlar bisschen anderes Umfeld ergeben? Oder bist du erst in Lemgo wirklich dazu geworden? Oder ging das sogar in Wallau schon los? Wann warst du der Anführer Schorsch, den wir so kennen aus der Nationalmannschaft?
Nee, ich war da nicht der Anführer, aber ich war da
eigentlich. Würdest du nicht sagen?
Gar niemand. Nein, ich war da einfach ein Teammitglied, aber ich habe natürlich von vielen sehr viel mitgekriegt. Also ich habe schon in Pfullingen gab es zwei, drei erfahrene Spieler, die man nicht kennt, aber die sehr prägend waren fürs Team, die vieles gut gemacht haben. Es gab in Wallau unglaubliche Persönlichkeiten, die viel gemacht haben. Ich bin dann nach Dudenhofen. Dudenhofen war wirklich ja ein Dorf. Also da hieß es noch nicht HSG Wetzlar, da hieß es Dudenhofen Münchholzhausen und da war es wirklich kein Spaß zu spielen in der kleinen Halle und mir hat es richtig Spaß gemacht, auch wenn ich manchmal gedacht habe, boah, das geht ja gar nicht, aber auch das hat mich geprägt und zu vielen habe ich immer noch einen Kontakt und da waren Spieler dabei, wie die 8 Stunden gearbeitet haben als mit einem harten Job und dann noch Bundesliga gespielt haben und so weiter. Das prägt natürlich und bringt einen weiter. Und in Lemgo dann hat sich das, glaube ich, ich habe nicht gegen einen gearbeitet in der Mannschaft, also ganz selten. dann war es, vielleicht gab es das auch mal, wenn ich nachdenke, aber ich habe versucht eben, die Leute, also alle miteinander zu verbinden, damit das Bestmögliche rauskommt am Ende. Mhm. Und vielleicht ist es dann irgendwann passiert. Ich bin ja auch erst, wann bin ich denn Kapitän geworden? Mit 2001 oder so, zwei, ich weiß gar nicht, da war ich ja schon 30.
Ja gut, ist dann gar nicht so. Das ist halt für mich, ne, ich bin ja 1990er Jahrgang, die Zeit davor ist bei mir so ein bisschen verschwommen und genau in der Zeit wird es halt dann sehr präsent davor, ja. Das in den jüngeren Jahren. Deswegen habe ich dich so als ich angefangen habe, Handball intensiv zu gucken, da warst du eben der Kapitän dieser Mannschaft. Mhm. Ist denn, du hast das ja vorhin schon mal gesagt, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewusst, wie damals noch Dudenhofen stand, aber du hast schon gesagt, davor warst du schon bei den absoluten Top-Teams. Dann der Schritt Wetzlar, damals Aufsteiger, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja, genau. Und Abstiegskandidat Nummer 1.
Oh ja. Warum hat dich das gereizt oder wie kam es dazu, dass du da so mal eine ganz andere Herausforderung genommen hast?
Ja, ich hatte, da war Velimir Petkovic Trainer. Mhm. Und ich hatte diese Anfrage bei der Europameisterschaft 98, oder wann war das? 98 in Südtirol, von Rainer Dotzauer. Und dann wusste ich, wer Trainer wird. Und dann habe ich mich in Ludwigsburg auf dem Marktplatz mit Velimir Petkovic unterhalten und zwei Stunden und wusste, dass das für mich kein Zuckerschlecken wird, wenn ich unter dem trainiere. Aber ich wusste auch, dass der mir, wenn ich keinen Mist baue, dass der mir immer Chancen gibt zu spielen. Obwohl eben viele Einheimische in dieser Mannschaft waren und ich einer von wenigen Profis. Also es gab nur 4 oder 5 Profis in Dudenhofen damals. Und so hat sich das dann auch entwickelt. Wir hatten ein sehr schweres erstes Jahr. Was wir dann aber gut gemeistert haben. Im zweiten Jahr sind wir sehr schlecht gestartet. Da war die Olympiade 2000. Sydney, die war mittendrin. Da waren 4 Spiele davor und dann war Pause in der Meisterschaft und dann ist man zur Olympia.
Ach was.
Wir hatten alle 4 Spiele verloren und dann habe ich aber eine überragende oder sehr gute Olympiade gespielt. Sagen wir, überragend war es nicht, sonst wären wir ins Halbfinale gekommen. Und dann kam er zurück und dann gab es Stress im Verein, da gab es irgendwelche finanzielle Probleme und auf einmal sollte ich den Verein wechseln und der Petko durfte mich nicht mehr spielen lassen und wollte mich aber spielen lassen und dann haben wir das ganz gut gemeistert, dass er mich nicht eingesetzt hat erstmal und wir dann, aber trotzdem in dem Spiel habe ich dann halt die 7 Meter geworfen und ab dem Zeitpunkt gab es natürlich ein bisschen auch, da waren die Medien noch nicht so ganz stark, aber die waren auch schon stark, vor allen Dingen die Printmedien waren stark.
Ja, ja.
Und die haben dann dafür gesorgt, wie es sein kann, dass man einen der besten Mittelmänner loswerden möchte oder nicht mehr spielen lässt. Und dann gab es einen Switch und ab da ging dann die Fahrt von Dudenhofen nach oben. Wir waren dann sogar im Final Four in Hamburg ein Jahr später und in der, ich glaube sogar, wir waren einstellig fast. Ich weiß gar nicht, oder 10. nachher.
Ja, ja, ja.
Also eine gute Saison gespielt. Ich habe jedes Spiel quasi 60 Minuten gespielt.
Ja, 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 ja.
War die Saison mit 22 Mannschaften. War, glaube ich, Nummer 2 in der Torschützenliste auf einmal. Kaum zu glauben. Oder 3. Und so bin ich dann nach Lemgo gekommen. Und insofern habe ich da dann nicht mehr so viel gespielt, aber immer noch viel oder oft genug.
Ja,
also wir haben halt dann zu dritt 2 Positionen geteilt und das war manchmal mehr, manchmal viel und manchmal halt weniger.
Ja. Und haben die, dass du dann doch aus Wetzlar weggegangen bist, war da einfach Lemgo zu verlockend oder hatte das auch noch was mit den alten Problemen zu tun, die der Verein hatte in Wetzlar?
Nein, überhaupt gar keine Probleme. Ich habe gesagt, wenn ich die Chance habe, um Titel zu spielen, dann möchte ich das.
Ja, ja.
Und das war überhaupt kein Problem. Wir haben heute noch einen super Kontakt. Ja. Also Rainer Dotzauer ruft ab und zu mal an, ich mal. Und das ist, da gab es kein böses Wort. Also wir hatten davor ein paar Grabenkämpfe, aber die haben wir erledigt.
Ja. Und Lemgo, da warst du lange, von 2001 bis 2007. Es war der TBV Deutschland, auf den schätze ich mal dann das ist jetzt kein Dorf, aber es ist ja keine Riesenstadt, sage ich mal, auf den schätze ich mal schon dann eine sehr hohe Aufmerksamkeit war. diese eine Meisterschaft geholt zu haben, war das schon der absolute Stern deiner Vereinskarriere, würdest du so sagen? Oder was bleibt aus der Zeit in
Lemgo? Ja, das war schon extrem überzeugend, was wir in dieser Saison abgeliefert haben. Wir hätten eigentlich ein Jahr vorher schon die Meisterschaft gewinnen sollen. Da waren wir auch bis zwei Spiele vor Schluss oder drei Spiele vor Schluss hatten wir schon einen Pokalsieg und waren vorne dabei. Dann hat der Verein einfach auch dumme Entscheidungen getroffen. Es war dann einfach blöd am Schluss sowas zu tun und dann haben wir es nicht geschafft und im Nachgang. Aber und danach kam dann die
Entscheidung.
Ja, da haben wir an Tabellenplatz 1 wurde der Trainer gefeuert.
Ach nein.
Ja, das okay. War einfach
interessanter Move.
Ja, interessanter Move, weil halt die Spieler, viele Spieler waren nicht einverstanden mehr.
Nicht d'accord, okay. Mhm.
Und das war einfach ärgerlich, obwohl gesagt wurde, wir ziehen das durch. Mhm. Weil wir hatten ja, wir waren nachher die Deppen natürlich. Ja. Weil wir hatten keinen mehr, auf den wir zeigen konnten.
Ja, klar, okay, Meister.
Und wo haben wir verloren? In Wetzlar, in Dudenhofen.
Ach so, okay, ich hätte es gedacht, in Magdeburg.
Nee, in Dudenhofen.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr. 2004 war ja die Flensburger Meisterschaft die erste. Ja. 2002 war es dann die Kieler oder wer hat euch noch abgefangen?
Nee, 2003 waren wir.
Nee, genau, 2003 wart ihr und 2002, wo es nicht geklappt hat?
Da ist Kiel geworden.
Da ist Kiel geworden, okay. Mhm. In der Zeit waren ja echt viele, ne? Da hatten wir vier Jahre vier unterschiedliche Meister.
Ja.
Ja. Waren wir dann ja auch lange.
Dann kam die Kieler aus.
Ja, dann kam die Kieler Dominanz. Wie war das? War der eine Titel genug in Anführungszeichen oder hättet ihr mit dem Kader mehr gewinnen müssen?
Nein, es war auch da, war so, aber wir hätten schon noch den ein oder ich hätte schon noch den ein oder anderen in Wallau oder in Lemgo holen können, aber ja, die anderen waren besser dann über die Saison hinweg. Alles, also ich kram da nicht nach, also überhaupt nicht.
Sie sind noch nicht, also damals bis auf Kretsche war es die Startaufstellung der Nationalmannschaft sozusagen, mit der ihr da gespielt habt.
Und Fritze im Tor, ja.
Auch, stimmt, Fritze im Tor, der als Kieler, genau. Wie siehst du es denn heute, was in Lemgo ist? Die haben den Pokal gewonnen, die sind jetzt schon wieder im Final Four in Köln und das ist noch nicht, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber Flo Kerbern damals musste sich mit dem Abstieg auseinandersetzen. Was ist da passiert in den letzten Jahren?
Macht einen super Job da, also das ist keine Frage und die finden gute Leute wieder, die Mannschaft verbessern. Ja, das ist das, was an Budget zur Verfügung steht. Machen die überragend. Also auch Chapeau an Jörg Zereike. Also das war ja einer unserer Mitspieler, dem hätte ich alles zugetraut, aber dass er den Job macht, hätte ich mir nicht zugetraut. Aber den macht er überragend.
Wieso das nicht?
Der war halt auch ein bisschen sehr überzeugt von dem, was er, also halt, das darf man nicht falsch verstehen. Also er war immer ein schlaues Kerlchen und war überzeugt von dem, was er macht und alles, als Teamplayer war er jetzt nicht unbedingt in vorderster Front manchmal, aber hat er halt seinen eigenen Kopf. Aber ich wäre, wenn man mich damals gefragt hätte, oder was macht er mal, dann hätte ich schon gesagt, der wird einen super Job machen in irgendeinem Business, aber dass der jetzt hier den ganzen Verein so schmeißt.
Ja.
Chapeau.
Ja. Ja, als klar, da sind mehr als Geschäftsführer sind mehr moderative Fähigkeiten, nehme ich an, gefragt.
Ja,
ne?
Genau, das ist das Problem. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Ja, siehst du, können sich Menschen doch noch entwickeln. Besteht für uns alle Hoffnung. Spannend. Ist denn, gibt es aus der Zeit noch, ich höre ja, das ist ganz toll bei dir rauszuhören, dass scheinbar zu quasi allen noch eine Form von Kontakt besteht. Wer ist es so aus Lemgoer Zeiten, mit dem du vielleicht ab und an nochmal...
Also von der Mannschaft, also jetzt, Flo und ich tauschen uns aus, jetzt, wenn es Spiele gibt, wo man mal kurz telefoniert oder wenn man sich trifft. Jetzt haben wir neulich ein Legendenspiel gehabt in Lemgo, da waren natürlich dann alle wieder da, Zereike sowieso und dann von den Spielern jetzt mit Blacky, Daniel ist regelmäßiger Kontakt, Cebu, wenn man sich sieht. Ansonsten, also da gibt es jetzt mit keinem einzigen irgendwie ein böses Wort. Also es wird allgemein halt weniger der Kontakt, aber nicht weniger herzlich, wenn man sich sieht oder trifft.
Das ist ja das, was zählt dann eigentlich. Mhm. Ja, das ist schön.
Also man kann sich immer noch auf alle verlassen. Also wenn was ist, findet man immer Lösungen. Ja.
Mitte April ist es soweit, das erste Mal in Köln, Final Four, nach so vielen Jahren jetzt in Hamburg, was du auch erlebt hast. Wirst du dabei sein können?
Ja, ich werde es sicherlich angucken. Ja,
ja. Ja. Und siehst du so rein dem Namen nach, ist Lemgo ja schon wieder genauso der Außenseiter, wie sie es damals waren, als sie es gewonnen haben. Ja. Ist das nochmal machbar?
Final Four ist immer machbar. Also Final Four, es gibt sehr oft gibt es Final Four-Gewinner, die man am Anfang als drittes oder viertes genannt hätte.
Ja, ja.
Das gibt es sehr oft auch in der Champions League, ist das oft so. Oder
absolut.
Euroleague oder die, ist einfach, wenn man da ist, sind es zwei Spiele und zwei Spiele ist immer alles möglich.
Aber auf wen würdest du denn tippen?
Ja, also eins ist Flensburg gegen die Löwen, gell?
Genau, Flensburg gegen die Löwen und Magdeburg gegen Lemgo.
Also rein, um als Experte denn auch eine hohe Quote zu oder hohe Wahrscheinlichkeit hinzukriegen, müsste ich Magdeburg sagen, weil Magdeburg steht auf jeden Fall im Finale, wenn man das so sieht, gegen Lemgo.
Ja,
aber ich hoffe, dass das richtige. Ich tippe da auf gar niemand. Also ich hoffe, dass es einfach zwei richtig geile Halbfinals gibt und dann wird es auch ein spannendes Finale geben.
Ich finde es auch wahnsinnig offen. Ich freue mich da unglaublich drauf. Wer sehen will, gibt es ja im Fernsehen zu sehen. Weiß ich gar nicht, ob es noch Tickets gibt, ehrlich gesagt. Also wenn, bestimmt. Dann beeilt euch.
Kommt es bei euch?
Das kommt, genau. Ich glaube, bei Sky kommen auf jeden Fall alle Spiele. Ich darf es auch begleiten, glücklicherweise. Ja. Und ich weiß, bei der ARD, jetzt bin ich immer unsicher. Ich glaube, es kommt ein Sonntag, Halbfinale und das Finale kommt auch in der ARD,
wenn ich mich irre.
Ja. Okay. Dass du da beim ZDF noch gar nicht für getrommelt hast, dass da mal, dass du
als ich glaube, ZDF ist gar nicht beteiligt beim Final Four.
Nee, genau, das macht immer die ARD, ne?
Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendeine Absprache, dass das dann wieder bei anderen, dass du bei den Turnieren wieder eine andere Form des Ranking hast oder bei Quali-Spielen oder so. Keine Ahnung.
Ja, da teilt ihr es euch ja immer genau. Du warst dann, wobei chronologisch über eins, wir hatten es schon sehr häufig, aber für mich ist es jedes Mal ein Thema, was ich natürlich liebe, dann die WM 2007, auch in Köln damals, die legendärsten Spiele unter anderem in der Halle. Was ist bei dir noch so präsent, wenn du an diese Weltmeisterschaft 2007, die im eigenen Land zurückbringst, den Titel?
Also sind so ein paar Sachen, so Geschichten. Also ich fand zum Beispiel unser erstes Hauptrundenspiel gegen Slowenien in Halle damals, das war für mich der Turnier-Changer quasi, dass wir in die Spur kamen und die Arena, dieser Tennistempel, der war so laut, also für mich das lauteste Spiel im ganzen Turnier.
Ach damals. Nein! Mehr als das Halbfinale?
Also, ja, das Halbfinale war schon auch so, aber das von der Wirkung war, dieser Kessel ist, wenn da 12.000, 13.000 da so richtig Alarm machen, war das schon extrem laut, weil das dann oben irgendwie zusammentrifft oder unten bleibt, so als Spieler jetzt. Mhm. Aber natürlich Halbfinale ist viel mehr präsent als von den Einzelszenen als das Finale.
Ja. Aber Wahnsinn, das habe ich, siehst du, man erfährt doch immer wieder was Neues, weil das, glaube ich, habe ich so noch gar nicht gehört, dass die Stimmung da vielleicht sogar noch mal einen Tick drüber war.
Also nur in dem Spiel, also wir haben da ja vier Spiele gemacht oder drei oder vier, ja. Und das war schon brutal, also das muss ich sagen, also das war auch emotional war das so ein richtiger, vielleicht liegt es auch da dran oder das Gefühl, dass das dieser Change im Turnier war.
Ist denn, gibt es ein Geheimnis hinter diesem Erfolg? Weil eigentlich gefühlt kam der ja, da waren ja viele dieser ganz Großen dann schon raus aus der Mannschaft, mit der du unter anderem 2004 Olympiamedaille geholt hast, EM gewonnen hast und so. Da fahren ja viele schon weg und man ist sicher nicht als Favorit in dieses Turnier reingegangen. Worauf willst du es zurückführen, dass ihr das Ding gerissen habt im eigenen Land?
Das war vielleicht auch das Gute, dass wir zwar gesagt haben, wir können Gold holen oder Weltmeister werden, aber uns vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm so richtig hatten. Ja, es war ja auch nicht selbstverständlich. Also es gab ja echt genügend knappe Spiele. Also
absolut.
Von dem her war das, glaube ich, die Struktur in der Mannschaft war gut, die Stimmung war gut. Es hat so ein paar Situationen einfach dazu geführt, dass es noch besser wurde. Ja, wenn dann auf einmal Fritze, der gar nicht was wollen wir denn mit dem dritten Torwart?
Ja.
Und dann auf einmal hält wie verrückt, dann kommt Blacky zurück nach dem dritten Spiel oder was, nach dem zweiten und so weiter und so fort. Das macht einfach was. Dann kommt Mimi wie Phönix aus der Asche und jedes Rädchen greift so, dann war man immer guter Flow und was man nicht unterschätzen darf, ist diese Stimmung, die im Land gewachsen ist während des Turniers. Und das ging rasend schnell, weil eben ein halbes Jahr vorher die Fußball-WM war. Die war nur eben bedingt erfolgreich oder nicht bis zum Ende erfolgreich. Und dann hat man direkt sofort wieder, die Autos sind immer noch mit den Fahnen am Spiegel gefahren und so weiter. Ja. Und das war dann so ein richtiger Boom oder so eine, das war ja Wahnsinn, als wir da teilweise in die Halle gefahren sind, da sind die Leute spalier gestanden, über Kilometer an der Autobahn hingen irgendwelche Fahnen und so weiter. Das macht natürlich was mit einem und das Selbstvertrauen wächst, weiß ich wohin.
Also, liebe Leute, wer auch immer damals beteiligt war, bitte wieder so machen. Diesmal machen wir es andersrum. Diesmal ist erst die Handball-EM dann in einem knappen Jahr und danach die Fußballer. Aber ich glaube, das kriegen wir stimmungsmäßig wieder genauso hin. Danach bist du ja, das hast du vorhin schon mal angerissen, nach Lemgo 2007, also ein halbes Jahr nach dem WM-Triumph, bist du dann in die Schweiz gegangen als Spielertrainer zu Pfadi Winterthur. Und du hast schon vorhin gesagt, so ein Dreijahresvertrag ist dann nicht unbedingt immer ein Dreijahresvertrag, weil dann kam die Traineranfrage aus Lemgo. Warum hat's dich in die Schweiz gezogen und wie war das vom Level her damals? Ich weiß gar nicht, wo ich da so die Schweizer Liga und auch Pfadi einkategorisieren müsste sozusagen?
Also es ist so gewesen, dass ich für mich, ich hatte Angebote aus der Bundesliga, aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, irgendwo im Niemandsland rumzuspielen. Ich würde gern was machen, was mich weiterbringt und trotzdem noch auf einem hohen Niveau spielen, oder? Und wollte ja auch die weiter in der Nationalmannschaft spielen und die Olympiade 2008 noch spielen. Und dadurch kam dann Pfadi Winterthur die Chance als Spielertrainer eben so dieses zu probieren, ist Trainer was für einen, aber auch noch eben hoch zu spielen oder um die Meisterschaft auch in der Schweiz zu spielen. Und das lag bestimmt mit dran, weil viele immer gesagt haben, der Markus ist ja eigentlich schon zweiter Trainer als Kapitän und bla bla bla. Und wollte das unbedingt versuchen und machen und deshalb die Entscheidung Schweiz und dass dann nach 4 Monaten in Lemgo schon wieder ein Trainerwechsel anstand mit Peter Meisinger, das konnte ja keine Ahnung und dass die dann auch noch auf mich kommen, auch nicht. Und dann, das war in der Tat ein Problem, weil wir dann nach unten gezogen sind, angefangen haben, das Haus zu planen, zu bauen und ein halbes Jahr später kommt die, oder ein halbes Jahr, 3 Monate später kommt die Anfrage zurück, 4 Monate und wir ziehen alle wieder da hoch. Und da war meine Frau mit dem dritten Kind schwanger, das war alles nicht so einfach.
Oh ja.
Dann ging es ja am 1. Januar schon los. Also eigentlich war geplant, ich komme erst Ende der Saison und dann haben sich die Vereine aber geeinigt und dann bin ich halt gleich zum 1.1. wieder hoch.
Und das war aber für dich, also die Probleme dahinter, also sprach ja auch einiges dafür zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht machen, jetzt habe ich einen Plan hier mir gemacht und mache jetzt das. Warum war dann der Reiz Lemgo zu groß oder ist das sowas wie eine Verbundenheit über die Jahre?
Genau, weil wir uns da sehr wohl gefühlt haben, weil wir da, das war die Heimat der Kids quasi. Meine Frau hat da auch gesagt, hat da alles gekannt, die hat den anderen Sohn da auf die Welt gebracht, also das war überhaupt kein Problem, schnelle Eingliederung war gedacht und so weiter und so fort und für mich war dann eher das Problem Olympiade 2008, weil ich dann ja nicht mehr gespielt habe und auch schon die Europameisterschaft quasi ja nicht mehr als aktiver Spieler, weil ich jetzt mein letztes Spiel am 23.12. hatte. Und dann war aber die Abmachung mit Lemgo, dass ich die Olympiade spielen darf. Und dann muss man eben schauen, wie man das hinkriegt. Ja, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dann sind wir da alle wieder hingezogen und haben die Saison gut zu Ende gebracht. Und irgendwann habe ich dann leider den Fehler begangen, dass ich in meinem Vertrag ja nichts stehen hatte mit der Olympiade und der neue Sponsor in Lemgo wollte nicht, dass ich die Olympiade spiele, weil der Trainer hat bei der Mannschaft zu sein und acht Spieler waren halt, waren aber selber bei der nationalen Mannschaft. Ja. Also wir hatten ja einen Dänen, wir hatten einen Ungarn, wir hatten fünf Deutsche oder sechs, die da dabei waren. Ja. Und es war dann echt schade und dann deswegen bin ich 2008 nicht mit.
Ja, und das Peking. Ist, wie hast du denn, oder erstmal, was ist an Olympia so speziell, dass man das machen will?
Also das Erste ist, dass es alle vier Jahre nur ist. Das Zweite ist, es ist ein großes gesamtdeutsches Team. Und jetzt speziell für dieses Turnier war so, wir waren der amtierende Weltmeister. Also wir sind da hingefahren und haben uns richtig Chancen ausgerechnet, da was zu holen. Und die scheiden in der Vorrunde aus. Das war echt scheiße.
Ja. Das hast du schon kurz und bündig gesagt.
Unabhängig, dass ich nicht dabei war.
Wie war denn, aber wie wäre das vom, wie hättest du das vom Training her
Ich hatte einen Co-Trainer.
Achso, nee, sorry, ich meinte jetzt quasi deine eigene, weil du ja nicht mehr im Spielrhythmus warst, dass du selber noch spielready bist quasi sozusagen, ohne Spielpraxis in dem Sinne.
Nee, ich hätte die komplette Vorbereitung bei der Nationalmannschaft eben mitmachen müssen, wie jeder andere auch. Und der Trainer hätte dann entschieden, ob er mich mitnimmt oder nicht. Und ich habe ja in der Zeit schon trainiert. Also ich habe ja nicht mit dem Trainerposten aufgehört, also mit dem letzten Spiel bei der EM. Das war dann Spiel um Platz 3 gegen die Franzosen. Da habe ich mich dann nur verletzt, einen Bänder gerissen. Hatte ich sechs Wochen sowieso Reha, parallel dazu zum Trainerjob. Und dann habe ich wieder angefangen und habe ab und zu mal in der zweiten Mannschaft in Lemgo mittrainiert oder bei uns mittrainiert, gewisse Sachen.
Ja, okay.
So war das gedacht,
ja. Und insgesamt, der waren dann ja, glaube ich, schon andere Zeiten in Lemgo als die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was waren deine Platzierungen, die du da so in den Jahren 2008, 2009 geholt hast?
Wir waren Vierter und kamen dann in die Champions League Quali. Und da haben wir leider das nicht geschafft und dann haben sie sich vor dem ersten Saisonspiel vor mir getrennt.
Hart. Also das ist schon, das ist ja das, was du vorhin, glaube ich, auch schon mal angerissen hast. Das sind schon viele harte, man hat auch viele harte Momente in so einem Sportlerleben. Ja. Ne? Als Trainer wahrscheinlich noch mal deutlich mehr als Spieler.
Ja, das ist, glaube ich, das Gleiche. Wenn du irgendwo bleiben willst und nicht bleiben darfst als Spieler oder so, der Verein will dich nicht mehr, ist es was Ähnliches, wie wenn du als Trainer vorzeitig gehen musst.
Hast du das denn, weil du es vorhin mal angerissen hast, auch immer so gesehen, der verlängerte Arm von Heiner Brandt in der Nationalmannschaft, der das ganze Spiel steuert, hast du dich auch schon sehr klar früh eigentlich Richtung Trainerposten gesehen?
Ja, ich bin einer der wenigen, ich habe von Grund auf die ganzen Trainerlizenzen gemacht. Also ich habe eine normale C-Lizenz gemacht im Handballverband Württemberg, ich habe B-Trainer-Ausbildung gemacht, dann die A-Lizenz und die European Master Coach. Ich habe das alles während meiner Karriere schon gemacht, also die B-Lizenz auch und die A-Lizenz habe ich dann erst gemacht, als ich in Lemgo Trainer geworden bin.
Du hast das vorhin bei Zareike schon mal so schön beschrieben, dass ja guter Spieler nicht unbedingt dann auf jede Position zu übertragen ist. Was würdest du nur sagen? Also so irgendwie eine Regel gibt's da nicht. Ich habe zum Beispiel mit Andi Schmid drüber gesprochen, der schon, bei dem hatte ich so das Gefühl, der sagt schon, eine große Spielerkarriere hilft dir in gewissen Positionen schon sehr, auch als Trainer. Aber es schafft ja auch irgendwie nicht jeder. Was ist denn da so der Mix aus deiner Sicht? Würdest du sagen, wann aus einem guten Spieler ein guter Trainer wird?
Nee, das ist nicht die Regel. Also das, aber ich glaube schon, dass viele Erfahrungen helfen. Dass es manchmal aber auch kritisch ist, weil du natürlich auch alles kennst, alles miterlebt hast und das ist nicht immer gut. Also wenn du alle Tricks und kennst, was die Spieler, wie die Spieler was machen oder was so die Ideen sind und das vorzeitig untergräbst oder wie auch immer oder kein Vertrauen, dann ist es eher so, kein Vertrauen aufzubauen oder Dinge. Dinge, die du siehst, sieht nicht unbedingt der Spieler. Und das voraussetzt, ist auch nicht gut. Also es sind manchmal so ein paar Dinge, die du neigst vielleicht, wenn du noch nicht so erfahren in der Situation bist, dazu Dinge vorauszusetzen, die gar nicht abliefern können.
Bei dir dann nach, also ganz kurz, Fadi in der Schweiz, wo du ja auch schon Trainer warst, aber eben selber noch gespielt hast, dann Lemgo, hast du dich da nochmal so in Ostwestfalen verliebt, dass es dann dort weitergehen musste?
Nee, das war gut. Ich kann dir nicht sagen, ich war überall, weil in Minden sind meine Kids auf die Welt gekommen, in Lemgo habe ich gespielt und in Lübeck war ich Trainer. Also habe ich
alle Hochburgen mal mitgenommen.
Habe ich mitgenommen, nein. Nee, das war nicht geplant, auch, aber es war sehr interessant. Also ich hatte da sehr gute Gespräche mit Armin Gauselmann und mit Slatko Feric damals. Mhm. Alle haben wieder abgeraten, da musst du auf den aufpassen und da auf den. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl gehabt und habe das gemacht und war eine sehr schöne Zeit und eine sehr inspirierende Zeit. Ja, wir haben da auch uns gut entwickelt und ja, und ich habe da alles andere als Ablehnung oder Gegenspieler gehabt, sondern es waren alles Mitspieler.
Mhm. Ja, cool. Das ist ja das, was es im besten Fall, das hatten wir auch schon mal ganz vorhin, das Thema, was es im besten Fall ist. Wie muss ich mir den Unterschied dann vorstellen aus diesem Bundesliga-Alltag, was du jahrelang gespielt hast, dann trainiert hast, du warst auch bei den Kadetten Schaffhausen, aber du warst dann über ein paar Jahre, hatten wir ja vorhin mit Johannes Goller schon, Junioren-Nationaltrainer U20 und U21. Was ist das für eine andere Form der Arbeit?
Es war so, dass ich diese 20 Monate, die ich da in Lübeck war, war ich alleine dort. Also ich habe gependelt. Meine Frau war am See mit den Kids und es waren einfach 700 Kilometer. Das war schon eine Hausnummer.
Ja,
hat gezerrt und ich hätte da, die hätten gerne verlängert mit mir. Ich hatte dann die Anfrage vom DAB, hatte da auch eine gute Möglichkeit, weiterhin im Spitzensport dabei zu sein. Die Idee war, dass ich die Junioren mache. Und Martin Heuberger hatte damals den Jan Gohr als Co-Trainer. Und ich sollte dann so das Bindeglied sein. Und nachdem der aufhört, als Co-Trainer der A-Mannschaft dazukommen. Mhm. Und so habe ich den Vertrag auch unterschrieben. Und dann war für mich klar, wow, das ist gut. Ich mache jetzt ein Jahr voll oder anderthalb Jahre voll die Junioren und dann bin ich bei der Nationalmannschaft dabei, unterstützen Martin und der hat dann aber sein Veto eingelegt danach, warum auch immer. Mhm. Und hat gemeint, er hätte dem nicht zugestimmt damals, was ich aber verneinen kann.
Okay.
So war. Okay. Und dann war es eben so und dann habe ich halt nur die Junioren gemacht und ich wollte dann schon sowohl diesen Übergangsbereich, der war für mich sehr interessant, Jugend, Junioren, Männer, wollte ich eben auch im Männerbereich noch weiterhin dabei bleiben. Und dann hatte ich diese Anfrage von Schaffhausen und dann hat das Präsidium, ich habe quasi verzichtet auf meinen Anspruch auf Co-Trainer, dafür durfte ich dann in Schaffhausen
alles klar
als Trainer, Cheftrainer mit Prio 1, aber wenn Überschneidungen gibt, bin ich bei allen Maßnahmen des DAB
okay.
dabei. Mhm. Aber da das an den internationalen Terminplan angegliedert ist, auch die Junioren, weil die auch schon Männerbereich spielen, dann ist es ja normal. Du bist dann weg, wenn die Nationalmannschaft auch spielt und da sind keine Vereinsspiele oder sonstiges.
Mhm. Ist ja bei uns ein großes Thema. Wie kommen wir dahin zum Beispiel? Oder die Frage kam immer mal wieder auf, jetzt die letzten Jahre, da wo die Dänen sind, die immer wieder überragende Handballer entwickeln oder auch die Franzosen. Das ganze System ist ja auch monetär zum Beispiel in Frankreich, ist es ganz, ganz anders. Da macht der Staat ja auch andere Dinge. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung? 4 Jahre ist ja eine Menge Zeit, die du genau an dieser Schnittstelle, die du gerade beschrieben hast, gewirkt hast. Wie kriegt man das hin aus deiner deiner Sicht, was sind so die Aufgaben in der Nachwuchsförderung, die gerade in Deutschland anstehen, damit man
also ich finde, eine mitkriegt. Hauptaufgabe ist, dass es uninteressant ist, welche Titel man in der U17, U19, A-Jugend, B-Jugend gewinnt, und sondern dass man eben den Kids Zeit gibt, sich zu entwickeln und eben viele Spielanteile zu finden und zu bekommen. Das ist für mich das Ausschlaggebende in allem. Und dann eben Wege findet, wo kriegt man Spielzeiten. Und es ist einfach so, bei uns ist es die erste und zweite Liga brutal athletisch, brutal körperlich. Da muss man sein Mann stehen, und das können eben viele noch nicht in dem Alter, 18, 19. Jetzt die Dänen haben da einen großen Vorteil, die trainieren anders oder die spielen auch anders. Da ist das Spiel extrem technisch, extrem schnell, weniger auf Zweikämpfe ausgelegt, die können das alles, sondern da geht es viel um Spielsituationen erkennen und die zu lösen, und das geht eben schon auch als 18-, 19-Jähriger in der ersten Liga, und das geht bei uns nicht. So, bei den Franzosen ist es ganz anders, die haben einfach eine gewisse Ruhe und Struktur in ihrem kompletten Ausbildungsbereich, also die sind einfach im Internat oder im Departement untergebracht, werden vom Verband aus trainiert, von Montag bis Donnerstag, und gehen freitags in ihren Heimatverein und spielen alle in ihrem Heimatverein, und die spielen da. Und sind bei ihren Freunden und Eltern und sind integriert so. Und dadurch, glaube ich, ist da eine gewisse Bindung da, und da gibt es keine Vereinswechsel und hin und her gewechselt und abwerben schon mit 15, 16 und da ins Internat. Das ist aber, im Fußball ist es anders, da funktioniert es auch, also da gibt es diese NLZs, und da ist es wieder anders, aber im Handball ist es eben so, dass die Dänen wohnen alle daheim, trainieren fleißig, können in die Halle, wenn es ist. Die haben halt auch Hallen ohne Ende und Kapazitäten ohne Ende und spielen und legen andere Schwerpunkte. Da geht es darum, die haben in jedem Training, glaube ich, bis zu 17 oder so, da haben die 20 Minuten Passqualität. Und das siehst du. Also Schweden, Dänen, wenn du die passen siehst, da geht kein Pass einfach so mal weg. Kommt nicht dahin, wo er hin soll. Also das ist. Und bei uns geht es halt Zweikampf und da wird bis zu dem Alter nur 3-2-1 und dann 5-1 und dann so, Und die Dänen können alle einen Schlagwurf, können alle einen Sprungwurf und decken 6-0 und funktioniert auch.
Also, funktioniert so, ganz gut ab und
Also das ist, ich glaube, dass das einfach unterschiedliche Voraussetzungen sind und es gibt einfach, was mich so ein bisschen bei uns ist, relativ wenig, ich finde einfach, dass wir relativ wenig hochqualifizierte Ex-Spieler in der Ausbildung mit dabei haben. Das ist bei uns.
Das wäre
also das bei uns gar nicht. Ist bei uns gar nicht. Also nein, es ist kein Änderungswunsch. Also ich wundere mir nur, dass alle anderen Nationen das machen und wir sind die einzigen nicht. Also das ist schade, und da geht's. Wir sind immer so ein bisschen engstirnig in unserer Betrachtungsweise und versuchen gewisse Spieler in gewisse Richtungen zu drängen, anstatt die machen zu lassen. Hey, der ist zu klein, der ist zu groß, der ist zu dick, der kann das nicht. keine Ahnung, also es spielt keine Rolle. Also es spielt keine Rolle. Luke Steins ist zu klein, aber spielt jedem einen Knoten in die Beine.
Absolut.
Dann gibt es welche, der kann nicht decken. Ja, super. Aber spielt ganz gut ansonsten.
Ja.
Also das so. Es ist immer so eine Bewertung. Wir wollen auf der Position das und das Spielerprofil, anstatt zu gucken, welche Profile können wir entwickeln oder welche Typen gibt es. Und so, das finde ich manchmal ein bisschen zäh. Und ich glaube schon, dass wir eine gute Basics haben. Wir haben gute Talente.
Mehr Individualität. Höre ich raus.
Ja, auch. Ja. Also wir können natürlich schon relativ früh der Einlaufer und Sperre absetzen und alles und die trainieren halt erstmal
Zockerei.
Zockerei.
Hart gesagt, ja. Ja, ist spannend. Ich hatte das Thema hier mit Juri schon mal, der ist ja auch einen ganz anderen Weg gegangen und da würden wir jetzt, oh Gott, ich muss langsam auf deine Zeit gucken. Ich weiß gar nicht, jetzt quatschen wir schon ganz schön lange. Ich würde ganz gern noch schnell mit dir das Thema machen. Du warst ja Stuttgart dann in der Liga stabilisiert, dann gab es mal eine Sieglos-Serie, was glaube ich auch eine harte Zeit war. Dann bist du dort rausgegangen 2018 oder der Verein hat sich getrennt. Und dann bist du ja wirklich erstmal ganz aus dem Handball raus. Hast du da das erste Mal nach, ja, du hast ja dein ganzes Leben im Handball verbracht, logischerweise, das haben wir ja eben durchgesprochen. Hast du da Abstand gebraucht oder wie kam es, dass du dich dann einmal wirklich komplett umorientiert hast?
Nö, das hat sich so ergeben. Also ich war maßlos enttäuscht. Ich habe mich erstmal selbst über mich aufgeregt, wie die Sau, weil ich ja nicht den Job in Stuttgart schon zweimal abgesagt hatte und mich voll quatschen ablassen und habe genau gewusst, was passiert. Und das ist eingetreten, da habe ich mich einfach geärgert über mich selber und hatte aber dann einen guten Kontakt in Stuttgart zu einem Sponsor beim TVB Stuttgart, zur Firma Wohninvest, und wo ich mich mit dem Geschäftsführer und Chef sehr gut verstanden habe. Und der hat mir eine Jobofferte gemacht im normalen Arbeitsleben und hat mir das so mal ad hoc angeboten, soll mir überlegen, ich soll zu ihm kommen. Und dann habe ich das mal so sacken lassen und irgendwann habe ich mir gedacht, was soll ich denn da überhaupt machen? Hat er mir ja gar nicht gesagt. Also habe ich mich wieder mit ihm getroffen und habe gesagt, ja, sag mir mal, was ich machen soll. Und sagte er, ja, wir müssen, das ist ein Immobilientrader, Immobilienfirma, die kauft und verkauft und hat auch noch andere Sparten in Unternehmen unter sich dabei und die bespielt werden sollten und es geht um Sport und Gesundheit und das passt, Spitzensport, du hast Sport studiert, also würde ich das gerne machen. Okay, dann habe ich das mal mitgenommen, dann haben wir Gedanken gemacht, bin immer noch nicht so richtig schlau geworden, habe ihn wieder gefragt, dann hat er mir das erklärt und letztendlich habe ich dann dreieinhalb Jahre in der Firma gearbeitet und war voll zuständig für den Bereich Sport und Ernährung in einer Psychiatrie. Also wir haben eigene Psychiatrie betrieben oder mehrere Psychiatrien und die haben wir von Grund auf aufgebaut. Da war ich von der ersten Minute an dabei und habe den ganzen Bereich der Sporttherapie und Küche, Ernährungstherapie quasi mit aufgebaut, aufgestellt, Personal ausgewählt und so mit in der Führungsebene mitgearbeitet. Und hatte immer dann auch die Freigabe, eben das beim ZDF zu machen, als Experte. Ja. Und wenn irgendwas war mit Handball, habe ich bei Jörg Löhr die Persönlichkeitsausbildung gemacht, ne? Wie heißt Speaker und ich weiß schon gar nicht mal, was heißt.
Also so Speaker ist ja so Vorträge halten.
Ja, ne? Genau, also Vorträge und dann Kommunikationsseminare, hab das alles parallel gemacht und mich da weitergebildet und hab aber sehr viel Spaß gehabt und hab dann eben auch einen Abstand dazu gewonnen und habe ja auch gebraucht und konnte dann eben und habe dann habe einige Anfragen gekriegt, waren mehr als eine Handvoll und konnte dann schon auswählen. Und das hat einfach ein gutes Gefühl gegeben, sowas da so ein bisschen nicht fremdgesteuert zu sein. Weil grundsätzlich ist man ja in dem Bereich Spielertrainer schon ein bisschen fremdgesteuert. Ja, und das war für mich unheimlich lehrreich und unheimlich entspannt. Und das hat jetzt so lange gedauert, bis eben am 29.11. das Telefon geklingelt hat und der Hofele angerufen hat.
Und frisch auf angerufen hat. Ist denn mehrere Anfragen, meintest du jetzt auch davor schon, aus dem Handball zurückzukehren?
Ja, immer mal wieder, wenn es Trainerwechsel gab oder so.
Ja, aber du hast ja viel Zeit genommen. Was war bei Göppingen anders, dass die dann den Zuschlag bekommen haben.
Nein, 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 nein. Das ist falsch. Also das ist, erstmal war ich, ich bin Baden-Württemberger, ich bin groß geworden mit dieser Ära frisch auf und war das immer ein Thema und hat irgendwie nie geklappt, weder als Spieler noch als Trainer. Ja. Es gab dann schon mal einen Kontakt, da war ich aber unter Vertrag in bei der Nationalmannschaft und in Schaffhausen, da ging es nicht. Und dann, ja, und dann kam eben die Anfrage und da habe ich zum ersten Mal auch meinen Chef unterrichtet quasi, dass es diese Anfrage gibt. Davor habe ich das selber entschieden. Und ich war ja da im Arbeitsverhältnis und hatte das die Absprache, mich dann mit ihm auseinanderzusetzen und zu ihm das zu melden und dann sprechen wir drüber. Und dann kam das und dann hat er gesagt, ja, dann, wenn du das machen willst, mach das.
Okay. Aber das
bin aber immer noch da in der verbunden. Also das ist eine ganz enge Gemeinschaft. Wenn es Probleme gibt, wenn es noch Sachen gibt, die diesen alten Arbeitsbereich betreffen, bin ich natürlich dafür da und versuche da zu helfen und das zu lösen. Und das ist eine ganz enge Kommunikation. Und wenn die Firma auch im anderen Bereich was braucht, ob das, ich habe dann war dann auch so ein bisschen Kontaktmann für verschiedene, wir machen sehr, oder Wohninvest macht sehr viel Sportwerbung, Werder Bremen heißt das Stadion und so und so weiter und so fort. Da gibt es einiges, das ist alles so, habe ich mit auf den Weg gebracht und dann bin ich aber in diesen Klinikbereich da vollkommen rein.
Und das ist ja wahrscheinlich, ne, du kannst ja dann, das geht ja dann sehr schnell, du kannst ja nicht sagen, ja, frisch auf, ich komme in 3 Monaten und so lange arbeite ich hier bei Wohninvest mal noch meinen Nachfolger ein, ne? Wahrscheinlich musst du ja da deswegen so ein bisschen so eine, noch eine Ansprechperson sein, ne? Wahrscheinlich zumindest für einen Übergangszeitraum, war das, als wärst du nie weg gewesen, als du wieder in der Handballhalle standst oder wie hat es sich angefühlt?
Super, super angefühlt. Also ob nie weg, ne, ich glaube eher so, wups, hat doch gefehlt.
Ah aber doch, ja, das ist ja perfekt, so, schön. Ja. Und jetzt hast du für 1,5 Jahre unterschrieben. Ja, jetzt, genau. Hoffen wir erstmal, dass die Rückrunde sich so fortsetzt, wie das erste Spiel, über das haben wir gesprochen, wie sich das dargestellt hat, dass es so weitergeht. Was ist denn so der Plan für die 1,5 Jahre?
Ja, dass wir gut Handball spielen und uns weiterentwickeln und der Kader stabil bleibt und wird. Und man hat ja auch Möglichkeiten, jetzt im neuen Saison ein bisschen was zu machen, zu verändern und dann eben auch mal in Ruhe mit dem Team zu arbeiten. Also bisher war ja das eher so, was ist vorhanden, was geht nicht und quasi schnellstmöglich viele Punkte zu sammeln. Also die Punkte wollen wir trotzdem sammeln, aber es sollte auch mit einer gewissen Struktur nach vorne gehen.
Also noch warst du Feuerwehrmann und zur nächsten Saison wird es dann so richtig dein Team.
Ich hoffe doch. Nein, ich bin jetzt schon mein Team. Also ich kann mich mit dem voll identifizieren. Es wurde vorher super gearbeitet. Also es ist alles vorhanden. Also das nochmal. Also da gibt es gar nichts auszusetzen.
Ja. Ich finde auch, der Hartmut Meierhofer, ganz sympathischer Kollege, tollen Job gemacht, aber das sind dann oft die Mechanismen, ne? Wenn so viele Niederlagen hintereinander wegkommen, dann wird es leider oft unausweichlich. Du, ich danke dir sehr für ganz viele tolle Einblicke. Ich höre schon, bei euch ist langsam Mittagessenszeit.
Ja, genau, die sitzen alle da, schon.
Ja, ich verspreche dir auch, ich halte den dritten Teil ganz kurz, da musst du nur noch ein paar Entweder-Oder-Fragen beantworten und dann entlasse ich dich auch endlich in die wohlverdiente Mittagspause. Gut,
kriegen wir hin.
Du hast ja jetzt wirklich alles erlebt in den letzten Jahren. Was ist denn eigentlich der coolste Job? Spieler, Trainer oder TV-Experte?
Der coolste, weil einfachste Spieler.
Ist das so? Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja. Hat man nicht so eine allumfassende? Ich dachte, TV-Experte wäre noch einfacher. Muss man nur ein bisschen Spiel gucken und reden.
Ja, gut. Also, das, also dann musst du schon auch ein bisschen Bescheid wissen.
Ja. Das hast du, glaube ich, mehrfach bewiesen, dass du da ein bisschen was weißt. Du als ZDF-Mann, guckst du lieber die Heute-Show oder das Neo-Magazin Royal?
Heute.
Ja, Olli Welke. Unterhaltsamer oder was ist da?
Ja, weil das einfach alles, da kriegst du alles mit, was am Tag passiert.
Ja, ich gucke das auch super gern. Ist es Markus Bauer oder ist es doch ein anderer, der beste Spielmacher, den Deutschland je hatte?
Ein anderer.
Ja, scheiße. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Dass, ja, und wer, da kann ich dir jetzt leider. Meine Güte, wie schlecht kann man eine Frage formulieren?
Dein Problem.
Ja, gut, dann den lasse ich dir. Wofür schlägt denn dein Herz? Für Baden, für Württemberg oder für Schwaben?
Jetzt Baden.
Ja?
Ja, da muss ich vorsichtig sein, aber nein, eigentlich, nee, ist falsch, ist Baden-Württemberg.
Ja, okay.
Bei mir ist Baden-Württemberg, weil badisch geboren, schwäbische Frau und arbeiten jetzt auch im Schwäbischen, also Baden-Württemberg.
Ja. Okay. Ich höre, dass das, ich habe mich da gerade mal wieder in die Nesseln gesetzt, als Stuttgart gegen Freiburg in der Fußball-Bundesliga war. Deswegen bin ich bei dem Thema gerade, weiß ich, dass das kompliziert ist.
Und das in Baden hast du das übertragen, oder?
Ich habe es zum Glück gar nicht übertragen, aber ich wurde in einem anderen Kontext danach gefragt und musste dann gleich wieder sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie man dieses Derby nennt. Und dann wurde mir vehement gesagt, es ist das Baden-Württemberg-Derby und auch nichts anderes. Da habe ich meine Lektion gelernt. Lieber Maultaschen oder Spätzle?
Auch Spätzle.
Ja.
Spätzle, nicht auch schwer, nee. Wenn Schwiegermutter macht, Maultaschen natürlich, wenn sie selber gemacht sind.
Ja. Ja, aber Spätzle hast du jetzt zuerst gesagt.
Ja.
Da sind ich esse auch beides gerne, aber ich bin auch ein Riesenspätzle-Fan. Mhm. Erstmal, wenn Göppingen dann getan ist sozusagen, da hast du jetzt erstmal eine Menge zu tun. Was wird denn eigentlich dann so der krönende, vielleicht sogar schon Abschluss deiner Karriere, wenn es dir angeboten werden würde, wenn sie es dir alle auf den Tisch legen, würdest du nach Kiel, Flensburg, Magdeburg oder Berlin gehen? Du schüttelst nur den Kopf.
Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten.
Okay.
Wirklich nicht.
Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob du da einen hast. Es gibt ja jetzt endlich mit Start 7 einen Handball-Fantasy-Manager. Welchen Spieler würdest du dir auf jeden Fall da reinholen, wo du sagst, der liefert Tore, Punkte ohne Ende?
Bis zur letzten Woche Hans Lindberg, jetzt nicht mehr.
Ja, stimmt. Och, der Gott, da müssen wir mal gucken, was aus dem Torrekord der HBL wird. Ne? Das ist jetzt saublöd. Ja.
Ich glaube, wen würde ich da nehmen? Ja. Zurzeit wahrscheinlich Juri Knorr.
Ja, stimmt. Hat viel einen Ball in der Hand und entweder er trifft oder er kriegt einen Assist. Das ist ein guter Punkt. Dann die allerletzte Frage nur noch. Hast du eine Gastempfehlung für uns? Wen sollten wir mal bei Hand aufs Harz einladen, um über Handball zu quatschen? Da höre ich den Gehirnschmalz fließen in diese
Frage. Thorsten Jansen.
Ja, den muss man aber knacken, ne? Der redet jetzt nicht von sich aus wie ein Wasserfall.
Ja, du stellst doch Fragen, oder?
Ja. Ich habe es mit Christian Zeitz auch hinbekommen. Insofern, ich glaube, da ist Toto ja ähnlich, ne? Das machen wir mal.
Toto wäre ein guter Partner.
Ja, glaube auch. Der hat viel, viel Spannendes zu erzählen. Gerade auch jetzt bei allem, was da in Hamburg passiert. George, ich danke dir sehr für ganz viel deiner Zeit, für ganz viele tolle Einblicke. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt hoffe ich, was gibt's denn zum Mittagessen? Gibt's Spätzle?
Vespa, nein.
Ah, gibt Vespa, eine Brotzeit. Gibt's. Okay, Vespa sagt ihr. Ah, stimmt. Vespa. Oh, das muss ich noch, bin ich dann doch bayerisch geprägt. Ich danke dir sehr. Ich danke euch fürs Interesse. Lasst uns gerne ein Abo da, abonniert die Glocke auf Spotify und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz.